Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück. Ey, Julian, leben wir noch in der realen Welt oder ist auch bereits dieser Crewcast schon KI generiert?
Ja, man weiß es ja mittlerweile nicht mehr, weil nach der letzten Google I.O. habe ich das Gefühl, alles steht vor dem Ende.
Nichts
weil es
ist mehr
alles
echt.
KI generiert. Ach ja, ja, ist crazy, was die ja vorgestellt haben. Wir quatschen heute unter anderem über die Google I.O., über KI und ja, geben unseren persönlichen Senf dazu, so wie ihr das gewohnt seid.
Yes, dazu noch ein bisschen anderer Quitsch-Quatsch. OpenAI hat Johnny Ives Firma gekauft für einfach 6,5 Milliarden. Die entwickeln jetzt gemeinsam neue KI-Geräte. Okay,
ich muss mich ein bisschen aufregen. Vor allem, das ist so eine neu gegründete Firma und die dann direkt 6,5 Milliarden? Digga, was?
Ja, Johnny Ive ist halt Johnny Ive. Und OpenAI hat, glaube ich, viel Geld.
Ich fand's passend, wie du geschrieben hast in unserer Notiz, OpenAI kauft Johnny Ive. Ich glaube, so ein bisschen Wahrheit steckt da drin.
Naja. Ansonsten möchte ich mich heute auch nochmal ein bisschen über YouTube Shorts aufregen. Das können wir nach dem ganzen Google I.O.-Kram machen. Kommentare haben wir auch noch zwei, drei am Start. Und ja,
das willkommen beim Crewcast. Das klingt nach einem schönen Crewcast.
Ja.
Eine schöne Crewcast-Grundlage.
Wir können ja erstmal auf ganz entspannt reinsteppen mit, was ging die Woche? Was ging denn die Woche bei dir so?
Ja, also ich muss sagen, Highlight letzter Woche war das 10-jährige Abi-Treffen.
Oha!
Ja, muss sagen, es war wirklich sehr nice. Hätte ich nicht gedacht, dass das mir so gut gefällt. Aber es war einfach der absolute Throwback. Weil das Coole an diesem Abi-Treffen war, es war in der Schule, hat es stattgefunden, in der Mensa.
Ach geil. Und das ist natürlich für den Vibe nochmal extra geil.
Wirklich ultra geil. Und wir haben sogar noch eine Schulführung bekommen, also Kuss geht raus an die Schulen auch nochmal.
Hat sich vieles verändert? Hast du mehr smarte Whiteboards und Beamer gesehen oder stand immer noch in jedem Klassenzimmer der Overhead-Projektor?
Also man muss sagen, meine Schule war schon, als ich damals noch auf der Schule war, sehr weit. Da hatten wir schon Smartboards. Und jetzt ist es halt so, also damals war es so, es war so eine Hälfte der Räume oder so ein Drittel der Räume waren so Smartboards. Und es war so cool, wenn man dann mal so einen Raum hatte. Und die Lehrer waren komplett überfordert. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Aber jetzt ist es scheinbar so, dass die in jedem Raum ein Smartboard haben. Also es ist auf 100% hochgesteppt, bis auf in den Klausurräumen. Und sie jetzt nicht mehr den Windows-PC an diesem Smartboard nutzen, sondern hauptsächlich ihr iPad spiegeln. Das fand ich auch eine lustige Info. Weil ich glaube, es waren auch einfach viele so von den Lehrkräften mit diesem Workflow ein bisschen überfordert, was das Smartboard angeht, dass man da so einen extra Rechner mit einer extra Software und all sowas hatte. Mhm. Aber ich fand es einfach krass, diese Schule halt mal wieder zu sehen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr nach vielen Jahren nochmal in eure Schule zurückgekehrt seid. Das Heftigste waren die Gerüche. Du kommst in den Kunstraum rein und dieser Geruch kickt so heftig, weil er exakt so ist wie damals. Und das fand ich so verrückt.
Wir haben nicht einmal gelüftet seitdem.
Nee, ich glaub's auch. Aber wie dein Gehirn sich einfach so Gerüche merken kann, das war ganz, ganz crazy. Oder auch so Chemieraum und sowas. Das fand ich wirklich am verrücktesten. Also visuell sah alles ähnlich aus, aber dieser Geruch hat nochmal richtig reingekickt. Also, ja.
Kam dir die Schule irgendwie kleiner oder größer vor als früher?
Nee, sie kam mir immer noch riesig vor.
Aber mir geht es oft so, wenn ich so Orte von früher wieder besuche, fällt mir auf, wie viel kleiner die sind als in meiner Erinnerung. Weil in meiner Erinnerung war das halt damals. Vor. Ja, das war damals so die Schule und auch meine Heimatstadt und so. Das war halt für mich so die ganze Welt. Mittlerweile hat man ja viel von der Welt gesehen und jetzt wirkt das alles auf einmal so viel, viel kleiner in Retrospektive. Aber wegen den iPads und den Smartboards, ich glaube wirklich, dass das für die Lehrer einfach einfacher ist, wenn die da ihr bestehendes System dran anschließen und fertig. Aber interessant, dass es dann für so viele ein iPad ist. Apple Pencil wahrscheinlich dann auch beliebt in dem Kontext.
Ja, und ich glaube, dass es halt einfach irgendwie haptischer ist und das halt auch das Gerät ist, was dann die Lehrer auch zu Hause haben und dann fühlt man sich damit irgendwie sicherer, weil so wie ich das noch von damals kenne mit den Smartboards, hatte man dann halt so eigene Programme, wo man dann auch so schreiben konnte und solche Dinge an den Smartboards und vielleicht war, also keine Ahnung, ich war ja jetzt nicht in der Unterrichtsstunde. Vielleicht nutzen das auch noch einige, I don't know. Aber es klang für mich so, als ob die jetzt hauptsächlich ihr iPad spiegeln auf den Smartboards. Ja, aber ich muss sagen, es war trotzdem voll cool. Und auch einfach diese ganzen Leute wieder zu sehen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass das so ein richtig cringes hallo, umarmen.
So, da sind so Leute, deren Namen du vergessen hast. Das ist immer meine größte Angst, wenn ich auf sowas bin. Ich so, hey Felix, schön dich mal wiederzusehen. Ich so, scheiße, wer bist du? Verdammt, irgendwie. Da habe ich immer am meisten Angst vor.
Wenig. Also ich glaube, ich kannte wirklich noch die allermeisten Namen, aber es gab schon so ein, zwei Personen, wo man sich so dachte, hä, die waren oder der war in unserem Jahrgang. Gar keinen Plan gehabt. Aber unterm Strich ging es schon ganz gut. Waren auch 80 Leute da. Also ja, ich muss sagen, sind auch echt viele gekommen. Und ja, ich muss auch an dieser Stelle auch noch einfach mal ein kurzes Shoutout an Immo raushauen, weil er ist ein Crewcast-Zuhörer ist aus meinem Jahrgang. Liebe Grüße. Und geil, liebe mit Grüße dem hatte ich ein cooles noch Gespräch. Ja, ansonsten war das echt so mein Highlight. Also das hat man natürlich auch nur alle 10 Jahre so ein Treffen und es war echt cool.
Ja. Gut, mein Highlight die Woche war, meine Eltern waren zu Besuch übers Wochenende, haben ein bisschen Zeit mit Ellie und Minibar und mir verbracht. Das war eigentlich ganz sweet. Ja, aber arg viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ansonsten habe ich gearbeitet die Woche, wie immer. Nächstes Video wird dann auch irgendwann mal fertig.
Ja, ich drück dir die Daumen, Diggi.
Ich weiß nicht, dieses nächste Video von mir, was online geht, das ist einfach cursed. Ich hoffe, dass es jetzt an diesem Wochenende, wenn der Crewcast erscheint, echt online ist. Aber ich habe in diesem Video, das habe ich dann gestern im Schnitt gemerkt, da sind Shots drin, da war auf dem iPhone Lockscreen einfach 27. März. Ich so, verdammt, was ist passiert? Da habe ich wirklich kurz mein gesamtes Leben hinterfragt. Aber ja.
2 Monate Produktionszeit.
Ja, das Problem ist, ich habe es halt nicht durchgängig, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie die nächste Doku erwartet, weil ich da 2 Monate dran saß. Aber es war halt so ein Riesenprojekt, dass es nirgendwo in eine Terminlücke bei mir reingepasst hat. Sondern es war immer so, ich arbeite an dem Projekt, dann ist wieder irgendwas anderes wichtig. Dann komme ich wieder zurück ans Projekt, mache daran weiter, dann ist wieder irgendwas anderes wichtig. Oh, und dann ist auf einmal Switch Hands-On. Oh, und dann ist auf einmal Electrified Horizon. Oh, und dann ist auf einmal das. Und es ist irgendwie immer was anderes, was dann plötzlich in der Prio-Liste wieder davor geslidet ist. Und so kann sich das dann ziehen mit der Zeit.
Ja, das kennt man doch. Also sowas gibt's immer. Bei mir ist das Thema Renovieren. Es gibt immer wieder was reingrätscht und dann zieht sich das wie so ein Kaugummi. Nee. Aber was bei mir sonst noch diese Woche los war, die Eierproduktion ist richtig angelaufen. Also unsere Hühner sind jetzt richtig, haben sich richtig eingelebt auf jeden Fall.
Und richtig Legelaune. Ja, und schmecken richtig. Die?
Ja, die schmecken auf jeden Fall. Und was mir
also nicht die Hühner, sondern die Eier.
Ja, das habe ich schon verstanden. Was ich krass finde, dass die Eierschalen so viel dicker sind als von so normalen Eiern aus dem Supermarkt. Also ich habe teilweise, wenn ich die in die Pfanne hauen will, also wie ich das Problem, die aufzukriegen. Weil du bist ja so das Maß an Gewalt gewohnt, was du brauchst, um so ein Ei aufzuschlagen. Und wenn es auch immer doppelt so stark ja, nötig ist, ist das schon irgendwie komisch.
Ja, das ist wahrscheinlich, weil so Supermarkteier von so Legehennen kommen, die irgendwie am Tag 5 Eier rausdrücken. Die haben dann wahrscheinlich einfach nicht so viel Zeit für dicke Eierschalen, wie so ja, Freizeithühner.
Wahrscheinlich. Und ich glaube, das hat auch was mit dem Alter von den Hühnern zu tun. Und auch was mit der Rasse, klar. Und die Eier von unseren Hühnern sind auch deutlich kleiner. Ja. Das bringt vielleicht auch nochmal Stabilität, I don't know. Ja, ansonsten ein bisschen das gute Wetter genossen. ein bisschen Gartenarbeit gemacht, aber ein bisschen auch im Haus vorangekommen. Ja, muss sagen, haben viele, viele To-Dos abgehakt in letzter Zeit. Das ist halt ganz cool. Also jetzt gerade läuft es eigentlich ganz gut mit, würde ich sagen.
Schön.
Und der Rasen ist gemäht.
Aber das ist hast nicht du nicht selber gemacht.
Genau.
Da hast du doch den ein oder anderen Roboter für, oder?
Genau, da hat eine künstliche Intelligenz schon die Arbeit für mich übernommen. Und ich denke, das wird noch in vielen weiteren Bereichen in Zukunft so eintreten. Nicht nur bei meinem Rasen.
Ja. Ja, das ist doch das Thema, oder? Lass damit
ja,
reinsteigen.
Das ist die, Google.io. Die Überleitung, ja. Google.io. Einmal im Jahr ist es soweit, dass Google ihre ganzen Software-Highlights rausballert und uns zeigt, wie geil sie sind und wie viel sie können. Es ist quasi die WWDC, nur halt von Google und mit richtigen KI-Features.
Also. Ja. Das beschreibt es eigentlich ganz gut, mit richtig vielen KI-Features.
Ja,
also ich hatte leider nicht die Gelegenheit, die gesamte Google I.O. zu sehen. Das war schon eine sehr lange Präsentation. Aber ich habe dann auch reingeschaut im Nachhinein, so was wurde denn jetzt alles genau gezeigt? Und es ist krass, wie viele Sachen gezeigt wurden. Also insgesamt einfach diese Menge an Features. So irgendwie jedes KI-Produkt, das Google irgendwie hat ein Update bekommen. Die
arbeiten dann noch untereinander zusammen und man fragt sich so, okay, wo findet das jetzt eigentlich genau statt?
Es gibt neue Sachen auch noch dabei, ein bisschen Android war auch noch mit drin, aber wenn ich das richtig verstanden habe, wurde ein bisschen Android auch schon vor der Google I.O. gezeigt. Also es war irgendwie so viel, dass es auch dann wirklich, also mir ist es wirklich schwer gefallen, dann da auch einfach mal den Überblick zu behalten. Und ich habe das auch sehr gefühlt, als Technik-Faulty dann in seinem Video meinte, so ja, also langsam checkt man auch gar nicht mehr, so wenn die was Neues vorstellen, ist das jetzt überhaupt neu? Gab's das nicht eigentlich schon? Oder ist das jetzt neu? Weil ich finde, in dieser AI-Welt hast du halt auch oft die Situation, dass halt die Fähigkeiten, die man heute drauf hat, schon viel weiter gedacht werden als das, was man eigentlich kann. Also jetzt gerade so Sachen wie Gemini oder so. Da zeigst du, oh, das und das könnte Gemini für dich alles in der Zukunft übernehmen. Und dann fängt man an, darüber zu reden, oh, das wird so krass und so viel und bla. Und wenn dann halt im Jahr drauf dann wirklich ein neues Feature gezeigt wird, dann hat man ganz schnell so im Hinterkopf, Moment mal, konnte das nicht schon? Oder habe ich nur gedacht, dass es das schon kann? Weil wir alle immer darüber reden, was KI alles können wird in Zukunft. Und das macht so ein bisschen verwirrend manchmal.
Und das Problem ist halt auch, dass es ja auch ganz viele Unternehmen gibt, die in diesem Markt mitmischen. Und es dann halt Sachen gibt, die gibt es bei dem einen schon, aber bei dem anderen noch nicht. Und dann, ne?
Ja, bei Apple ist es ganz leicht, da kann man einfach sagen, nee, das gab es vorher noch nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass man dann damit richtig liegt. Also zumindest bei Apple noch nicht.
Das wird sich zu so einem richtigen Running Gag einfach etablieren. Aber ja, sprechen wir mal über Google. Es wurde unter anderem auch Hardware gezeigt. Fangen wir mal mit was Leichtem an. Google Beam, das ist eine neue Software.
Ist Englisch und heißt Strahlen.
Danke, Google.
Danke.
Scheiße. Schau, da geht's schon los. Die KI übernimmt den Crewcast für uns.
Ich mute das Ding mal. Warte.
Was ist denn das für ein Ding, was da angesprungen ist? Dein Handy? Oder ein...
Nein, ein Google
Home Nest, Mini. Nest Hub?
Ja. Na, es heißt Wie heißen die? Google Home.
Okay.
Aber es ist... Ja, heutzutage heißt sie Nest.
Okay.
Okay,
wo aber hattest du auch schon Gemini?
Nee, das ist noch der Google Assistant.
Hm. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, soll irgendwie alles, was den Google Assistant hat, auch Gemini bekommen.
Ja, also darauf läuft es doch hinaus. Okay, worauf ich, was ich sagen wollte, ist Google Beam. Ich habe mich jetzt einfach vom Strom gezogen, kein Bock.
Google den Stecker dir, ziehen. KI.
Ich habe hier noch den.
Hier sind Menschen am Mikrofon, verbiss dich.
Ich sitze noch am längeren Hebel, das wollte ich sagen. Genau.
Noch
mal. Jetzt hier noch und auch nur hier in meinem Zimmer. Aber okay. Google Beam ist Software für ja, Videocalls, die dich halt dreidimensional aussehen lässt. Funktioniert über drei Kameras, die nebeneinander angeordnet werden und die dann ja durch die leicht verschobenen Perspektiven ein 3D-Bild errechnen können. Und das fittet natürlich voll in Googles Workspace-Nische. Die haben ja wirklich ein großes Angebot an so Workspace-Tools, also so Arbeitstools wie Videosoftware, To-Do-Listen, Mail-Programme und so weiter. Alles, was man so für die Arbeit braucht. Und da passt das gut rein. Es ist aber dann, wie ich schon gesagt habe, auf Hardware angewiesen. Und zwar eben, dass man diese drei Kameras hat. Und da soll jetzt noch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit HP die erste Webcam rauskommen, die das dann halt kann. Und wenn ich das richtig auf der I.O. gesehen habe, hat diese Webcam oder ist die mehr so in so einen Monitor noch integriert? Also
Google Beam ist so ein Produkt, was eigentlich nicht neu ist. Also das haben die, glaube ich, tatsächlich letztes Jahr auf der I.O. oder irgendwo so schon mal gezeigt. Da hat es noch einen anderen Namen. Jetzt gibt es halt, glaube
ich, eben diesen Partner, mit dem es dieses Jahr rauskommt.
Ja.
Weil es ja auf Hardware angewiesen ist.
Ja, genau. Project Starline hieß es davor, jetzt heißt es Beam. Und diesen Monitor mit den Kameras dran, den HP rausbringen wird, den hat man auch schon als Prototyp gesehen, da war er aber noch nicht von HP und noch nicht angesagt als kommt raus, sondern war halt einfach noch so. Ja, also mal gucken, wie das wird. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der erste Prototyp letztes Jahr auch mit einem 3D-Display. Also, dass du wirklich so einen holographischen Screen hattest, damit du auch dein Gegenüber so richtig dreidimensional sehen kannst. Das ist quasi so ein bisschen wie diese 3D-Avatare in der Vision Pro, nur dass es halt kein Avatar, sondern ein echter Videofeed ist und dass du keine Brille aufhaben musst, sondern das 3D durch den Monitor erzeugt wird. Aber das ist dann wie so ein Fenster in eine andere Welt und auf der anderen Seite sitzt dann ein Menschen, mit dem kannst du reden.
Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass wir sprechen ja noch über viele Features, die auf jeden Fall sich durchsetzen werden. Das ist, glaube ich, noch eine Sache, die einfach eine zu hohe Hürde darin hat, dass halt jeder diese drei Kameras braucht.
Ja, also, andererseits, gerade so in der Businesswelt, sag ich mal, sieht man es ja oft in so Meetingräumen und so, dass die so spezielle Hardware für Videocalls am Start haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht die ein oder andere Firma gibt, die sagt, komm, wir rüsten darauf mal um, mal gucken, wie das ist. Aber vielleicht nicht gleich First Gen. Vielleicht dauert es noch ein Weilchen.
Ja, und guck mal, dann ist es doch auch immer in so Meetings so, dann sitzen halt ein paar davon im Büro, die haben dann vielleicht dieses 3D-Ding, andere sitzen dann im Homeoffice, die sind einfach nur per Laptop zugeschaltet. Ich weiß ja nicht. Also, ich stelle es mir schon noch nischig vor, dieses Produkt, aber ist auf jeden Fall cool, das mal zu sehen. Dazu passt auch noch Google Meet, weil wir sprechen ja gerade schon von Videocalls. Da gibt es jetzt oder soll es dann bald ein Live-Übersetzungs-Feature geben. Sowas hat man ja auch schon so häufig gehört von verschiedenen KI-Tools. Besondere ist halt jetzt, du hast es dann in deinem Videocall quasi mit integriert. Und es wird quasi wie diese amerikanischen TV-Shows so drüber gelabert, ne?
Ja, wenn also du auf so D-Max oder so alte Top-Gear-Folgen guckst oder so.
Es ist exakt so. Aber das funktioniert halt live. Ja, also die Stimme von der Person, mit der du sprichst, die wird halt so ausgefadet und dann spricht halt eine KI den Text in deiner Sprache drüber und genauso passiert es halt auch für den anderen.
Das ist schon crazy.
Ja, und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich im Business richtig durchsetzen wird. Ich weiß noch, ich hatte auch schon alleine für meinen YouTube-Kanal schon manchmal so cringe Videocalls, ne? So, man kann ja Englisch, aber wenn man dann in so einem Videocall sitzt, so, und dann so spezielles Vokabular auch gefordert wird, dann wird es einfach cringe und sowas ist dann einfach nicht mehr notwendig. Da kann ich einfach auf Deutsch reden, die anderen sprechen vielleicht sogar auf Spanisch oder Portugiesisch oder weiß der Geier zurück und man kann einfach zusammen quatschen. Also ich glaube, so für die Geschäftswelt sehr praktisch.
Ja, nee, das finde ich auch geil. Das finde ich cool. Daumen hoch. Das ist auch die Art von KI-Feature, die Menschen näher zusammenbringt, statt unsere Welt zu zerstören.
Ja, damit wir uns, wenn dann die KI die Welt übernimmt, damit wir uns besser absprechen können, wie wir das Ganze wieder aufhalten. Ach nee, warte.
Die KI manipuliert dann unsere Putschversuche, indem die uns abhört beim Übersetzen.
Ja.
Und uns dann immer einen Schritt voraus ist. Da kann der Stecker dann nicht mehr so leicht gezogen werden wie bei deinem Nest-Ding.
Sorry, wir quatschen heute ein bisschen übereinander. Ich glaube, der Delay ist relativ hoch. Wir Menschen verblöden so sehr, weil wir dann die KI haben, dass wir gar keine anderen Sprachen mehr lernen, weil ist unnötig. Es reicht unsere Sprache, fertig. Und wenn wir uns dann gegen den KI-Aufstand wehren wollen, mit unserem menschlichen Aufstand, ja, dann wird einfach die Übersetzung manipuliert. Und wir sind gefangen. Wer weiß.
Ja, noch lachst du.
Ja, noch hab ich. Ich kapsel mich einfach ab. Ich bin Selbstversorger. Ciao.
Ja, ich glaube.
Eierproduktion
auch.
Läuft zumindest schon mal. Naja, okay. Ich glaube, das größte Ding, das können wir ja jetzt mal vorziehen, ist irgendwie so die Google-Suche. Das hast du sicherlich auch mitbekommen, dass jetzt schon in der Vergangenheit natürlich auf sehr viele Suchanfragen, die man so eingegeben hat, immer so eine KI-Antwort generiert wurde.
Mhm. Ja.
Und das wird in Zukunft noch weiter ausgebaut. Jetzt in den USA gibt es schon quasi einen neuen Reiter, der dann AI-Mode heißt. Und das ist quasi, kann man sich vorstellen, wie so dieser Bildersuche-Reiter oder News-Suche. Und das ist halt aber prominent platziert. Und da fokussiert sich dann dein Suchergebnis voll auf so ein Ergebnis, was dir auch ChatGPT ausspucken würde. Das heißt, du hast einmal viel mehr Platz, deine Suchanfrage einzugeben. Das Textfeld ist größer. Und dann werden dir nicht irgendwelche Links angezeigt, sondern dir wird dann wirklich so eine große Antwort von der KI angezeigt. So,
ja, und die kann auch so Graphen und so Kram enthalten, habe ich gesehen. Also, dass dann die Google-Suche sich denkt, so an und das, wonach er gerade gefragt hat, wäre als Graph eigentlich am besten, da baue ich hier gleich mal ein, generiere den und rein damit.
Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das mit der Zeit so ganz slowly irgendwann die Standard-Eingabefläche sein wird. Also das ist dann irgendwann nicht, wenn du dann wirklich auf eine Website willst, musst du dann wie auf Bildersuche klicken, so unter dem Motto, jetzt zeig mir bitte eine Website, eine Quelle an. Und ich glaube, in Zukunft wird es irgendwann so sein, dass es wirklich, dass die Google-Suche so ein bisschen aussieht wie ChatGPT. Also man hat ein großes Textfeld, kann irgendwas eingeben, reinreden, vielleicht sogar ein Video, per Video eine Frage stellen und dann bekommt man halt da direkt seine Antwort.
Aber ist jetzt wirklich irgendetwas an diesem AI-Mode so neu, dass es Gemini bisher auch gar nicht konnte? Oder ist das Besondere an dem AI-Mode eigentlich, wo und wie er integriert ist? Jetzt halt für die Google-Suche, für die Leute, die sich jetzt halt so bisher gewehrt haben, Gemini zu benutzen, die kriegen den KI-Kram jetzt noch ein bisschen prominenter platziert, damit sie vielleicht da mal auf die Idee kommen, oder?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Neue daran diese Visualisierung, die du gerade schon angesprochen hast. Mhm. Das soll jetzt am Anfang nur in speziellen Use Cases gehen, so wie das ja immer ist. Aber dass man halt so Daten direkt in Graphen visualisiert bekommt und Gemini halt auch erkennen kann, okay, welche Art von Graph, Balkendiagramm oder Kuchendiagramm, weiß der Geier, passt jetzt für diese Anfrage am besten. Aber ich denke, das greift alles sehr ineinander, ne? Und das ist ja auch das, was bei der Google I.O. immer so ein bisschen unübersichtlich ist, dass man gar nicht weiß, okay, unterscheidet sich das jetzt nochmal von der Gemini-App oder wie auch immer?
Ja. Weil es ist auf jeden Fall dann basierend auf Gemini 2.5, aber nicht 2.41, sondern dieses und nicht jenes, sondern genau, das Neue halt.
Aber ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man halt wirklich sieht, okay, Google meint es jetzt wirklich ernst, seine Suche umzubauen. Und das, was wir jetzt bisher schon gesehen haben, und zwar diese KI-Zusammenfassungen, die oben über jeder Suchanfrage jetzt oder fast jeder angezeigt werden, die werden in neuen Reiter quasi verlagert und noch intensiviert. Und ich finde, daran sieht man schon eine starke Tendenz, wie das in Zukunft so aussehen könnte. Und was ich ein bisschen schade daran finde, ist, dass die klassische Website immer mehr in den Hintergrund rückt. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, es gibt ja aktuell tausende Websites auf vielen Sprachen, wo irgendwo ja Content erstellt wird. Und das wird, glaube ich, tendenziell immer unattraktiver, weil die Sichtbarkeiten von diesen Websites natürlich geringer wird, weil immer mehr Suchanfragen halt so pauschal schon von der KI beantwortet werden. Und natürlich beruft sich diese Antwort von der KI immer auf irgendwelche Quellen. Aber diese Quellen könnten halt geringer werden, weil es für weniger Menschen Sinn ergibt, auf einer Website irgendwie einen Artikel zu schreiben oder so.
Ja.
Ja. Wird vielleicht kein Problem, könnte ich mir halt vorstellen. Aber
doch, ich glaube auch, dass es ein Problem wird. Die Frage ist, wie gehen Firmen damit um, deren Business es ist, Informationen online zu stellen. Ich meine, da gehören wir ja auch dazu in gewisser Hinsicht. Ich meine, Videocontent ist nochmal ein bisschen was anderes, ist auf jeden Fall auch komplizierter als Text, aber theoretisch sind wir davon irgendwann auch so betroffen, wie jetzt heutzutage irgendein Newsblog. Und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie New York Times oder so wäre oder Bloomberg oder so, wie man damit umgeht. Vor allem, weil man also auch viele Sachen ja auch hinter einer Paywall hat und so, ob man das dann irgendwie auch versucht zu erweitern oder I don't know.
Also ganz ehrlich, überleg dir mal, es wird ja auch die Zeit kommen, wo ein YouTube-Video eine Quelle für die KI ist. Ich meine, das ist ja technisch wirklich nicht mehr weit weg, dass das funktioniert. Google hat auf YouTube die Videos, die sind eigentlich immer mit passenden Untertiteln schon eingepflegt, also YouTube weiß ja auch, was in diesen Videos gesagt wird, kann das an die Google-Suche weitergeben und dann kann, wenn du jetzt fragst, welcher Mähroboter ist der beste, dann könnte
stimmt, YouTube, die könnten einfach dein Video zusammenfassen und fertig, ja.
Genau.
Oder aber es geht ja auch,
hoffentlich
das geht,
glaube
ich, auch meins, jetzt
sondern
schon.
Auch noch andere Meinungen mit reinnehmen, aber da könnte da könnte ich halt ganz schnell auch als Quelle für eine Google-Suche oder dann eine Gemini-Anfrage herangezogen werden, ne? Ja. Und das ist dann natürlich jemand, der sich potenziell auch mein Video gar nicht mehr anschaut.
Mhm.
Also verliere ich ja quasi meine Zuschauerschaft an Googles KI. Und gibt mir Google dann dafür was? Ich denke nicht. So. Ja. Das ist schon schwierig.
Tja. Ich weiß nicht. Ich wäre irgendwie gerne ein bisschen mehr excited, was diese ganzen Google-Sachen angeht.
Auf der einen Seite ist das so geil, weil es wirklich immer einfacher wird, irgendwas herauszufinden. Auf der anderen Seite hängt da aber auch irgendwie so ein riesiges Damoklesschwert einfach. So, auch wir so, wie lange können wir unseren Job eigentlich noch machen? I don't know. So, ja. Schwierig auf jeden Fall.
Ja, wir können ja erstmal noch ganz kurz über den Agent-Mode sprechen, bevor wir das noch weiterführen mit der Bedrohung durch Google für uns. weil Agent-Mode, ich meine, gab's das nicht auch schon? Sorry, dass ich das jetzt schon wieder fragen muss, aber sind AI-Agents nicht auch irgendwie News von vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so? Ich meine, ein Agent ist doch im Endeffekt nur, dass die KI sich speziell auf ein Thema einschießt. Also, dass du quasi sagst, hey, ich will jetzt einen Agent haben für mein Lieblingsthema Sport oder mein Lieblingsthema Technologie oder rechtliche Fragen. Und dann tut Gemini halt mal so, als wäre sie oder es ein Rechtsanwalt und ist dann dein Rechtsanwalt-Agent.
Ja, also ich glaube, dieser Agent-Mode ist Das ist halt, es ist immer ein bisschen vage, weil es gibt dann so in der Keynote halt irgendwie so ein Beispiel. Hier bei dem Agent Mode war das Beispiel, ich brauche irgendwie eine Unterkunft. Oder nee, gar nicht. Er hat eine Wohnung gesucht in dem Beispiel. Such mir eine Wohnung. Und da hat er noch so ein paar Sachen dazu gesagt. So, keine Ahnung, was ihm wichtig ist bei dieser Wohnung. Und dann hat Google für ihn quasi Wohnungsannoncen durchgeschaut und das über einen Drittanbieter-Service gemacht. Also ich glaube, so wie du das sagst, das passt schon ganz gut, dass das im Agent-Mode quasi für dich etwas gemacht wird. Aber es ist jetzt nicht so,
Nein, ich hab's falsch. Ich hab's komplett falsch, weil der Agent ist dann, glaube ich, in dem Kontext vom neuen Gemini Agent Mode eher der Secretary Mode, wäre, glaube ich, eher der richtige Name, so um es zu verstehen, weil der Agent hat mehr Personal Kontext und natürlich auch, das ist ja das Geile für Google eigentlich, dass sie halt eh schon so vernetzt sind in allem, was man macht. Das ist ja auch das, was Apple eigentlich angekündigt hatte für Apple Intelligence, aber das kommt dann zu gegebener Zeit. Dieses Wissen von so vielen Dingen über dich. Ja, weil du hast eh Gmail, du hast den Google-Kalender oder du hast so viele Leute, die so viele Google-Dienste nutzen, Google-Fotos, Google-Maps und einfach darüber hat Gemini so viel Kontext, dass es im Agent-Mode halt Sachen nicht mehr nur generell beantworten kann, sondern halt ganz explizit so, wie du es brauchst und dir ganz explizit bei den Sachen helfen kann, die du jetzt willst.
Ja. Genau, und bei diesem Agent-Mode soll dann halt auch dieser Personal-Kontext halt eine große Rolle spielen. Und das ist dann halt wirklich das, ich glaube, da haben wir auch schon vor Jahren im Crewcast drüber gesprochen, das ist dann wirklich so, dass der Goldstandard der KI, wenn sie quasi für dich oder für dich angepasste Ergebnisse ausspucken kann und weiß, wer du bist, was deine Vorlieben sind und daraufhin halt ihr Handeln anpasst. Und das oder dafür hat halt Google wirklich die besten Voraussetzungen. Google hat ja sehr viele Services, wo sie über dich halt Nutzerverhalten herausfinden kann oder analysieren kann. Es gibt, keine Ahnung, eine Google Drive, Google Notizen, Gmail, dein YouTube-Schauverhalten, deine Suchanfragen, alles Mögliche, können sie ja anzapfen, um der KI dann Input zu geben, okay, was sind so die Vorlieben, wenn der Julian ist eher so ein dekadenter Typ, wenn der nach einem Airbnb sucht, muss da ein Pool dabei sein.
Wenn er nach einem Restaurant sucht, dürfen die keine Cola in 0,2 Liter Flaschen verkaufen. Sonst geht Julian wieder. Ja, aber weißt du, das Krasse ist, ich habe mir gerade wirklich, und ich meine das wirklich ehrlich, ich habe mir ernsthaft vorgenommen zu sagen, so, okay, wie kann ich das jetzt so positiv sehen, wie nur irgendwie möglich, aber mir ist jetzt wieder aufgefallen, dass es auch da wieder einen Punkt gibt, der bei mir für Unwohlsein sorgt. Weil, ich meine, man kennt es ja, wir als YouTuber kennen es eh, dass es irgendwie immer so ein bisschen Gaming the System ist, wenn man so seine YouTube-Videos hochlädt. Man weiß so, der Algorithmus funktioniert ein bisschen so und so, darauf springen Leute an, darauf nicht so, bla, und dann macht man halt so ein bisschen, ne, passt sich so ein bisschen an, um da das Spiel mitzuspielen. Und auch auf Google generell, ne, SEO ist ja ein riesiger Markt, weil halt einfach es für Firmen wichtig ist, oben angezeigt zu werden bei Google-Suchen. Aber wenn Google jetzt noch darüber hinaus der persönliche Sekretär von wirklich jedem wird, dann erweitert sich dieses Gaming the System, was alle irgendwie bisher schon im Google-Kontext machen, erweitert sich dann auf unser gesamtes Leben. Wenn du mal überlegst, dass du gar nicht mehr so richtig irgendwie selber nach einem Restaurant suchst oder so, sondern einfach Gemini sagst, ja, schick mich mal zu einem Restaurant, wo es was gibt, was mir schmecken würde. Das heißt, du gibst so viel Kontrolle irgendwie ab und auch so viel Entscheidung. Und irgendwie dann entscheidet nicht mehr irgendwie so das, was du wirklich wolltest darüber, was du jetzt als nächstes isst, sondern du isst halt das Essen bei dem Restaurant, das am geilsten sich in die Google AI reingeklinkt hat.
Ist richtig, ne? Aber auf der anderen Seite ist man manchmal auch so müde davon, immer alles selber entscheiden zu müssen. Ich weiß nicht, ob dir das... Also manchmal, ja, also ne, also ich glaube, es ist halt schon auch zu einem gewissen, ich will das jetzt gar nicht schönreden, aber ich glaube, ist zu einem gewissen Grad bei solchen Sachen, wo gehe ich jetzt essen oder so, bevor du die dann irgendwie wieder auf Google verschiedenste, auch auf Google dann, ne, so verschiedenste Rezensionen anschaust und guckst, okay, wo liegt das auf Google Maps und bibabo. Das Outsourcen ist natürlich auch schon eine Sache, den Kopf frei zu kriegen. Für andere Dinge hoffentlich dann. Also ja, oder das zum, ist natürlich die positive Auslegung. Diesen ganzen nervigen Scheiß, den überlassen wir der KI und wir widmen uns nur noch den wichtigen Gedanken, und zwar, was will ich in meinem Leben erreichen? Wie entwickle ich das nächste One More Thing? So, keine Ahnung, ne? Also das wäre dann der Best Case. Worst Case ist natürlich, du machst dir einfach gar keine Gedanken mehr und verblödest komplett. So,
ich glaube, es wird beides geben. Ja. Solche und solche.
Wahrscheinlich. Nee, ja, aber krass. Das mit Google Maps ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Da hat ja Google auch ein heftiges Monopol, kann man schon fast sagen. Also Google Maps ist ja wirklich so eine krasse App und das kann damit auch ja komplett verknüpft werden. Du kannst, Google kann sehen, okay, an welchen Orten hält er sich auf, so, ne, man kann sehen, okay, der hält da immer irgendwie komischerweise an so Superchargern, so, da hat er wahrscheinlich ein Elektroauto, so, I don't know, also man kann ja, so viele daraus Dinge ziehen.
So viel. Und generell, ich finde, Google Maps ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Google Produkte durch einfach riesige Mengen an Daten besser sind als Produkte der Konkurrenz. Also ich habe schon so oft versucht, mal auf Apple Maps irgendwie zu wechseln, weil die Integration natürlich in iOS und so richtig nice ist, Apple Watch und so weiter. Aber ich komme von Google Maps nicht weg, weil die Qualität der ganzen Einträge einfach viel besser ist. So, wenn du zum Beispiel an Restaurants denkst, ne, die akkurat, ach, oh, Digga, es ist schon zu spät für meinen Kopf. Also, es ist akkurater, die Ergebnisse. So, wie oft ist es so, dass irgendwelche Restaurants, die neu eröffnet haben, bei Google Maps schon drin sind, aber bei Apple Maps noch nicht? Oder Restaurants, die schon geschlossen haben, bei Google Maps schon wieder raus sind, aber Apple schickt dich da noch hin? Dann die Menge an Bildern, an Bewertungen und so weiter und so fort. Da hast du einfach so viel mehr zur Verfügung bei Google Maps. Und ja, wenn das Ganze dann im AI-Zeitalter noch viel wichtiger wird, da würde ich ja noch mehr eigentlich dann lieber Gemini fragen als irgendeine andere KI, weil ich dann einfach weiß, oh, wenn ich schon den Prozess des Aussuchens eines Restaurants abtreten will, dann doch am besten an das System, das auch die meisten Restaurants kennt.
Ja, klar. Und dann hat halt Google wirklich noch den Vorteil des Ökosystems mit Android und Pipapo. Pipapo ist ein Wort, das sagen wir echt gerne, ne? Also wenn man jetzt sich mal gerade so anguckt, die großen Player im KI-Game, so Apple ist der große Player im Tech-Game, aber noch nicht im KI-Game. Die sind einfach noch hinterher, hätten aber potenziell halt auch die Möglichkeit, so Ökosystem-Features umzusetzen, sind da aber noch nicht so weit. Dann haben wir OpenAI, die sind schon sehr weit, also wirklich stehen sehr gut da. Allerdings haben sie diese Ökosystemmöglichkeiten nicht. So maximal halt bei Windows, aber nicht bei Smartphones, die halt der Mittelpunkt von unserem Leben nun mal sind. Und das ist halt schon ein größeres Problem, wenn es dann eben um diesen persönlichen Kontext geht. Das heißt, der einzige Weg, wie OpenAI quasi über dich lernen kann, ist die Interaktion mit der KI selbst. Ne? Und das ist dann halt alles. So, und Google hat halt noch darüber hinaus viel mehr Anknüpfungspunkte mit einer Person und kann darüber auch noch mehr über den User lernen und das eben auch für die KI nutzen. Und ich glaube, damit hat Google gerade wirklich die besten Voraussetzungen, eine sehr, sehr mächtige KI zu bauen. Und ich erinnere mich noch an ein Video, wo ich Google quasi unterstellt habe, dass sie nicht genug Gas geben bei KI. Ich glaube, das kann man mittlerweile nicht mehr so sagen. Ja. Man weiß nicht genau, wann sie damit angefangen haben, ob das wirklich so ist, wie sie meinen, dass sie schon seit Jahren dran sind.
Das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, die haben selber halt auch gewusst, wie sehr AI alles verändern wird und waren noch so ein bisschen nervös, voll aufs Gas zu gehen, was die Umsetzung als echte Produkte angeht. Also ich glaube halt, dass die im Hintergrund viele Jahre schon ganz, ganz viel an AI-Sachen geforscht haben, aber halt immer so den Standpunkt hatten, so ja, wenn wir da jetzt die Katze aus dem Sack lassen, dann gibt's kein Zurück mehr, also lieber langsam und vorsichtig. Und als dann aber von OpenAI und so weiter die Welle richtig losgetreten wurde, dann war klar, okay, jetzt müssen wir Gas geben und es in echte Produkte umbauen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir 2025 eine I.O. haben, in der wirklich 3 Stunden lang alle 10 Minuten ein neues AI-Feature angekündigt wird. Also, ja.
Ja, true. Okay, kommen wir mal zurück zur AI, oder?
Ja, kommen wir zurück zur AI.
Zu I.O., sorry. I.O., A.I., I don't know.
Pipapo.
Shit. Okay, ja, wo waren wir denn hier stehen geblieben? Beim Agent-Mode, ne?
Ja, aber ich denke, genau. Das passiert jetzt noch. Gemini 2.5 Flash steht hier noch drauf. Das Flash ist das kleine Modell, was lokal laufen kann, oder?
Ja, es gibt Flash und Pro. Mhm. Und das neue Modell ist halt, wie man sich das vorstellt, halt schneller und sicherer und besser. Und es kann jetzt auch flüstern. Oh, also toll. Es hat eine noch natürlichere Stimme.
ASMR-Mode.
Ja.
Geil.
Ja. Aber lass uns mal zu diesen Videotools kommen.
Ja, das interessiert mich auch am meisten, muss ich sagen. Und das ist auch das, wozu ich mir bisher am meisten angeschaut habe. Google Veo 3 wurde gezeigt. Wie man an der Zahl schon erkennen kann, ist es der Nachfolger von Veo 2 oder 2.5. Wer weiß es schon genau, was davor kam. Ja, und es ist halt quasi Google Sora, also das Tool, mit dem du per Prompt Videoclips erstellen kannst. Aber das ist jetzt halt einfach noch krasser und mächtiger geworden. Das kann jetzt noch Soundeffekte generieren, das kann gesprochene Sprache generieren, sodass du gleich eine Unterhaltung sogar quasi für eine Filmszene oder so komplett generieren lassen könntest in einem Guss. Das ist schon krass. Und hier steht noch Musik mit drauf, das hatte ich nicht mitbekommen. Was kann das mit Musik?
Sorry, ich meinte damit so, ich habe da Quatsch aufgeschrieben. Also es kann, so, okay. Es kann Soundeffekte machen und halt Dialoge. Ich weiß auch nicht, warum ich da Musik hingeschrieben habe.
Ah, okay, gut.
Ignoriere das.
Ich ignoriere das. Ja, vor allem, ich meine, das Krasseste an Veo ist ja eigentlich auch jetzt, also an Veo 3, die Integration in Google Flow.
Genau.
Was?
Und, was Musik angeht, es gibt ja dann noch dieses Google Lia. Also es gibt Google Veo für Musik und Google Lia für Musik. Andersrum. Also da kannst du es dir auch erstellen lassen an Musik. Und dann kannst du alles eben in Google Flow bearbeiten. Google Flow ist quasi ein Schnittprogramm für KI-Videos. Und kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Schnitt-App, also relativ basic aufgebaut. Du hast da halt einen Clip, du fängst mit einem Clip an, indem du einen Prompt raushaust und auch noch Bilder hinzufügen kannst von Charakteren, die du dir irgendwo klaust. So, du machst eine Google-Bildersuche nach irgendeinem Charakter, der dir zusagt, und dann lässt du dir dazu ein Video produzieren, so unter dem Motto. Genau, und dann kannst du halt, nachdem der erste Clip quasi generiert ist, darauf aufbauend dann das nächste Schnittbild generieren lassen. Und das fügt sich dann halt zu einem größeren Video zusammen. So kann man sich das vorstellen.
Und das Besondere daran, weil jetzt denkt man sich vielleicht so, ja, okay, was soll da jetzt krass neu dran sein? Ich kann ja auch davor dann einfach mir Shots generieren lassen und die dann in Final Cut oder so importieren und die da schneiden. Aber bei Google Flow wird halt explizit darauf geachtet, dass die Kontinuität erhalten bleibt. Also selbst, dass wenn du irgendwie 5, 6 verschiedene Clips generierst, die dann im Schnitt aneinander gefügt werden, dass halt die Location immer gleich aussieht, die Lichtsetzung gleich ist, dein Charakter jetzt nicht irgendwie in der einen Szene rote Haare hat und in der nächsten blonde, sondern dass es halt einfach immer gleich bleibt, damit halt eben wirklich diese Kontinuität gewahrt bleibt. Und das ist halt schon ein großer Game-Changer für KI-Videoproduktion. Also es gab natürlich auch schon vorher Tools und so, die das konnten, aber keins, das so einfach zu benutzen war, wie es jetzt bei der Vorstellung für Flow aussah. Also das ist wirklich das iMovie oder besser gesagt eigentlich eher so CapCut oder so für KI-Videos. Super easy, minimalistische Benutzeroberfläche. Damit kann jedes Kind sich einen Hollywood-Film zusammen generieren, wenn es möchte.
Ja. Und wenn ich also das schon richtig krass verstanden habe, kann man das halt immer noch in Kombination mit seinem eigentlichen Schnittprogramm nutzen. Also eigentlich ist es eher so gedacht, als dass man sich eine lange Abfolge an Videos generieren lassen kann. Danach kann man sich die natürlich dann in sein Schnittprogramm exportieren und da dann noch irgendwelche spezielleren Dinge mitmachen, ne? Wenn man jetzt irgendwelche Einblendungen machen will oder so.
Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mal zurückdenken an die AI-Szenen, die ihr neulich bei euch auf dem Kanal hattet, hatten wir auch im Crewcast drüber geredet, diese iPhone-Geschichte, wie da der Prototyp entwickelt wird und wie Johnny Ive dann aus dem Gebäude rausläuft und so. Da hätte man, wenn man jetzt schon Zugriff auf Google Flow gehabt hätte, das halt auch nutzen können, um die Kontinuität zu erhöhen, dass halt die Räume immer ähnlich aussehen, dass es halt besser zusammenpasst. Und da ist ja gar nicht gegeben, dass dann halt einfach aus Flow das Video exportiert wird und das ist dann das fertige Video, sondern Flow hilft in dem Szenario einfach dabei, dass die Clips, die du dann vielleicht verteilt auf dein Video über die Timeline streckst und mal hier und da einsetzt, dass die trotzdem gut zusammenpassen und nicht eins mal ein bisschen mehr so aussieht und das andere ein bisschen mehr so.
Ja. Genau. Also ja, so ist das und
Ich finde es geil aus dem Aspekt, dass wir, also wenn ich irgendwie, obwohl das auch wieder schwierig zu sagen, so ich versuche gerade daran zurückzudenken, wenn ich damals, als ich so 16 war, 15 war und mit YouTube angefangen hätte, wenn ich damals solche Tools schon gehabt hätte, was hätte ich mir da alles für Videos generiert? Ich glaube, ich wäre da richtig dumm damit gegangen. Ja, richtig viel, viel krassen Scheiß einfach mal ausprobiert und wahrscheinlich relativ schnell, relativ viel über Storytelling und so Kram gelernt. Aber andererseits gibt's halt auch ganz viele Dinge, die ich da nicht gelernt hätte, weil ich sie nie hätte machen müssen. Das ist irgendwie auch eine gruselige Vorstellung, dass so ein Grundverständnis für viele Dinge, glaube ich, so einer neuen Generation an Filmmakern immer so ein bisschen fehlen wird. Aber man, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach nur der alte Mann, der die neuen Sachen hier nicht abkann. Die Jugend von heute!
Ja, also
die maskiert ihre Masken nicht mal selber. Die lässt den Hintergrund einfach KI generieren. Ich habe damals noch meine Wand im Zimmer grün angemalt.
Ja, also ich glaube, was so Videoproduktion angeht, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Weil was ich halt schon glaube, ist, dass das alles irgendwann von einer KI gemacht werden kann, was wir machen. Also, ne, dass du geile Geschichten, die erstellen lassen kannst und die bebildern kannst. Aber ich glaube, es wird immer Menschen geben, die gerne von einem echten Menschen eine Meinung hören wollen. Und es wird in Zukunft einen Weg geben, das zu erkennen. Also es muss es geben, sonst ist mir richtig fucked up. Also, dass du halt sehen kannst, okay, das da ist Felix Barr. Der macht schon seit Jahren Videos, dem kann ich vertrauen, das ist ein Mensch und der sagt mir, welches iPhone ich nutzen soll. So, Hauptsache ein iPhone. aber der sagt mir, welches iPhone das Richtige ist. So, und
ich habe dieses Jahr auch schon ein Video hochgeladen, in dem ich gesagt habe, dass das S25 besser ist als das iPhone 16 Pro.
Ja,
Just for the record.
Ja. Nein, aber verstehst du, was ich meine? Es könnte halt irgendwann so sein, dass man so sehr übersättigt von solchen KI-Bildern ist, dass menschliche Creator oder ne, Leute, die wirklich noch mit ihrem Gesicht vor der Kamera sitzen, davon vielleicht sogar profitieren, weil die Leute einfach keinen Bock mehr darauf haben.
Ja, und vielleicht kriege ich meine Videos dann auch mal endlich schneller fertig, wenn ich so Sachen wie verschiedene Graphen. Ich hatte eine Grafik heute fürs Video gebaut, in dem die Akkugröße aller 6,1 Zoll iPhones jemals aufgelistet war. Und das Krasse ist, als ich angefangen habe, diesen Graph zu bauen, war mein Gedanke auch kurz, ey, ich könnte ja mal KI fragen. ChatGPT gesagt, die soll mal so einen Graph erstellen. Und die Zahlen in dem Graph waren einfach so falsch teilweise, dass wir gedacht haben, nee, das kann ja jetzt wohl nicht angehen. Und dann habe ich nochmal selber recherchiert, alle Milliampere-Stunden-Zahlen rausgesucht, händisch, eingetragen, bla. Und dann hat ChatGPT mir einen Graph erstellt, wo die Zahlen gestimmt haben. Dann fand ich den Graph aber hässlich. Hab noch irgendwie 5-mal gefragt, ob sie den Graph anders machen kann. Und nachdem ich das 10 Minuten probiert habe und nichts rausgekommen ist, das mir gefallen hat, habe ich den Graph dann im Endeffekt doch selber gebaut. Aber das ist halt Stand heute, ne? Vielleicht sind wir auch eines Tages, zeige ich ihm einfach 5 Graphen, die ich für meine Videos bisher gebaut habe. Sag so, mach das mal bitte mit den Daten in dem Stil. Dann generiert es kurz und dann kann ich weitermachen, statt mich mit sowas so lange aufzuhalten. Das wäre dann halt wieder richtig geil. Aber es ist halt immer nicht nur das. Es ist so, mit dieser AI-Geschichte, es ist immer so Büchse der Pandora. Für jedes coole Feature, für jede coole Fähigkeit, die drin ist, ist auch irgendwas mit dabei, wo man sich dann Sorgen machen kann.
Ja. Und das, worüber man sich Sorgen macht, ist ja auch immer sehr subjektiv zwischen den verschiedenen. Also der eine findet das cool und der andere findet das komplett crazy und beängstigend.
Ja.
Okay, letztes KI-Feature, Klamotten anprobieren. Ja, das fand ich auch crazy. Also du kannst, es soll dann bei Google Shopping, wenn du da zum Beispiel ein T-Shirt siehst, was dir gefällt, gibt es dann so einen kleinen Button mit so Sternchen und einem Gesicht. Kannst du draufklicken und dann kann die KI quasi das Shirt, wenn da zum Beispiel noch eine Person auf dem Bild ist, von dieser Person freistellen, erkennen. Und dann kannst du quasi ein Bild als Referenz von dir reingeben und dass die KI, die rechnet es dann quasi so um, dass du dieses T-Shirt trägst. So.
No.
Und dadurch kannst du es dir halt dann anprobieren. Und dann kannst du dir sogar noch bei Google Shopping eine Notiz erstellen, wenn dieses T-Shirt in den Sale kommt, dass es dann automatisch von Google für dich gekauft wird.
Geil. Geil.
Ja.
Geil. Ich muss sagen, ich finde es wirklich geil, so Online-Shopping von Klamotten, ist ja, ob die dann passen und ob die an einem aussehen, gut aussehen, ist ja genau das, was man meistens dann so in der Stadt in einem normalen Laden ausprobiert. Und ich selber bestelle online nicht so viele Klamotten, aber ich kenne es von meiner Frau, wenn die dann irgendwas haben will, dann wird es halt in 2 verschiedenen Größen oder so bestellt, weil man sich nicht sicher ist. Und dann geht halt die Größe, die es nicht so war, wieder zurück. So nachdem dann beide anprobiert wurden. Und das ist halt natürlich so, klar, normaler aber ich glaub, Teil.
Das Problem wird dadurch nicht gelöst, oder?
Das soll das Problem schon lösen. Also die Idee ist, dass die Größe der Klamotten korrekt an deinem Körper wiedergespiegelt wird. Also so hatte ich das.
Ob das dann da funktioniert durch dieses Bild, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, also ich hatte es so verstanden, dass es eher darum geht zu sehen, okay, steht mir das überhaupt?
Mhm. So. Nee, ich habe das verstanden, dass die Größe mit einberechnet wird, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Und dann wird es nächstes Jahr angekündigt mit korrekter Größe. Dann sind wir alle so, hä, konnte das nicht schon?
Ja, ich glaube nicht, dass es das kann, aber I don't know.
Aha. Ja, nee, ich bin jetzt ja gerade auch auf der Seite von Google, wo sie das Feature ankündigen, steht's auch nicht dabei. Vielleicht habe ich es dann auch echt einfach falsch verstanden. Aber ja,
das ist so ein Wunsch, den man reinprojiziert direkt.
Ja, ja. Und es ist genau das ist es halt immer mit diesen ganzen AI-Features. Dass du denkst, ja gut, dann muss es das ja sein. Und dann ist es das aber erst nächstes Jahr. Und dann sitzen wir wieder da und sagen, hä, konnte das nicht schon? Ja, aber gut, Shoutout geht raus an das Klamotten-Anprobieren-Feature. Man kann jetzt wirklich jeder Person jede Klamotten anziehen, die man möchte. Ich frage mich einfach mal, geht das auch mit Unterwäsche und mit Bikinis und sowas? Weil das ist dann schon auch wieder so eine Frage dann wieder Privatsphäre. Woran wird erkannt, ja, ob das überhaupt du selbst bist auf dem Bild, was du da reingeladen hast? Oder kannst du dann irgendwie da unfreiwillig andere Leute ausziehen? Naja, we will see. Ja.
Ja.
Blöd wär's. Also Real Talk, fände ich nicht gut. Aber es ist halt natürlich immer die Frage, allgemein habe ich so den Eindruck, dass so KI-Sicherheit und so war jetzt kein großes Thema auf der I.O., oder? Wie erkenne ich, ob etwas KI ist oder nicht? Irgendwie so ein Filter oder so, weil das habe ich irgendwie ganz oft den Eindruck, dass so viele Firmen, die im KI-Bereich viele Sachen machen, am laufenden Meter neue Funktionen ankündigen, aber irgendwie an so Funktionen wie so einem Filter, der dir irgendwie immer automatisch anzeigt, wenn was KI ist oder so, daran könnte man gerne mal arbeiten. Ich glaube, das wäre ein wichtiges Tool für unsere Gesellschaft.
Vielleicht denkt sich Google auch so, gibt der EU noch 2 Jahre, dann hauen die uns eh Gesetz um die Ohren, wie es gemacht
wird. Die Frage ist doch, wie viele Features können wir bis dahin fertig entwickeln? Ja. Bevor wir uns dann um die Kacke kümmern müssen.
Was haben kleine Startups, Familienunternehmen und weltbekannte Marken gemeinsam? Sie brauchen eine Website mit Online-Shop. Viele setzen dabei auf ein und dieselbe Plattform, und zwar unseren Sponsor Shopify.
Und das aus gutem Grund. Mit Shopify kannst du ganz einfach deinen eigenen Online-Shop individuell gestalten, Produkte hochladen und verschiedene Zahlungsmethoden einrichten. Alles rechtssicher, unkompliziert und mit einem Kundenservice, der rund um die Uhr erreichbar ist.
Stell dir einfach mal vor, du willst als Fotograf Prints deiner Arbeiten verkaufen. Oder du startest ein Projekt im Bereich 3D-Druck. Shopify bietet dir alle Tools, um loszulegen. Selbst Unternehmen wie unabhängige Buchverlage oder Food-Startups nutzen die Plattform, um ihre Produkte erfolgreich zu vermarkten.
Shopify deckt alles ab. Von Verkäufen über Social Media bis hin zu Lösungen für den stationären Handel. Was auch immer du vorhast, Shopify hilft dir, es umzusetzen.
Wenn du also mit deinem Business durchstarten willst, probier Shopify einfach mal kostenlos aus. Mehr Infos gibt's auf shopify.de/crewcast. Gemacht für Deutschland. Powered by Shopify.
Naja, sehr spannend fand ich auch das ganze Brillenthema auf der Google I.O. Das wurde ja zweiseitig, sag ich mal, befeuert. Zum einen haben wir wieder mehr von diesem Android XR-Headset von Samsung gesehen. Dieses Project Muhan oder wie das heißt, was so Vision Pro-mäßig aussieht und halt dieses neue Augmented Reality Betriebssystem von Google dann drauflaufen hat. Das soll ja auch extrem viele Sachen können, auch viele AI-Sachen. Da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial und bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, Ende des Jahres, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Headset dann rauskommen. Und Das ist Jay hat vor Ort das Ding aufgehabt und meinte, die Displays sind ähnlich scharf wie bei einer Vision Pro. Das ist schon krass. Vor allem, weil es wahrscheinlich weniger kosten wird, das Headset. Also, mal schauen. Das könnte cool werden. Aber noch spannender fand ich eigentlich die Ankündigung, dass Android XR auch für normale Brillen kommen soll. Also nicht nur VR-Headsets, sondern so eher diese Ray-Ban Meta-Glasses oder für diesen Formfaktor halt normale Brille. So wie die Even Realities, die ich jetzt auch in den letzten Wochen regelmäßig getragen habe und auch immer noch hin und wieder trage. Da ist noch ein Video in Arbeit. Hoffentlich kommt das noch.
Aber ich glaube, deswegen soll es doch auch Android XR heißen, oder?
Mhm. Yes.
Weil es AR und VR sein kann. Und das X ist dann quasi ein Fragezeichen.
Extended Reality ist, glaube ich, XR.
Oder so. Auf
also
jeden
die
Fall.
Die Realität wird erweitert.
Will Google ja eine Plattform bauen, so wie wir es mit Android auch geschafft haben, wo dann halt wieder Hersteller ihre Produkte umsetzen, aber Google immer im Mittelpunkt ist. Und das ist auf jeden Fall clever, weil man sieht, in diesem Markt gibt es gerade echt viel Bewegung und viele Hersteller müssen da ihr eigenes Betriebssystem und alles komplett neu entwickeln. Und das ist natürlich immer die gleiche Leier. Und da hat natürlich Google jetzt schon auch eine gute Chance, etwas aufzubauen an Plattformen, was halt so werden könnte wie Android. Aber das Besondere ist halt, dass es nicht, also bei Android war es ja immer so, es hat ein Display. Und wie groß das Display ist, das könnt ihr selber entscheiden, aber es hat ein Display. Und bei Android XR ist das jetzt ein bisschen so, ja, ihr könnt ein Display in eure Brille verbauen, ihr könnt es aber auch sein lassen und ne, also es ist alles möglich und oder verschiedene Dinge, nicht alles ist möglich, aber es gibt wirklich verschiedene Art und Weisen, quasi diese Brille zu bauen.
Ja. Der im Kern ist eigentlich immer nur, dass Google deine Umgebung sehen möchte und mit dir sprechen möchte. Das sind so die Basics, die von der Brille erfüllt werden müssen. Also irgendeine Form von Mikrofon, irgendeine Form von Kamera und irgendeine Form von Lautsprecher. Weil darüber im Endeffekt alle AI-Sachen gemacht werden können. Ey, was sehe ich hier? Ey, was? Das ist ja auch diese krasse Nummer. Ich meine, Gemini Live heißt es, glaube ich, ist ja jetzt auch irgendwie in der finalen Version und davor war es irgendwie Beta oder keine Ahnung, ist wieder genau diese
Project Astro oder so.
Ja, aber ich hatte, also das, was ich daran schon wieder nicht checke, ist, ich habe schon wieder das Gefühl, ich hatte das doch schon die ganze Zeit.
Ja, ich habe das auch schon mal ausprobiert, dieses, da haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen, über Gemini Live? Das ist,
ja.
Ja,
also keine Ahnung, es ist schon wieder dasselbe Phänomen, aber es ist jetzt irgendwie besser und toller als vorher. So, und kann sich dann halt auch Sachen merken, die es vor 10 Minuten gesehen hat. Und wenn wir halt an den Punkt kommen, wo Gemini Live in einer Kamera, in deiner Brille, in deinem Gesicht sitzt, hast du halt wirklich, also das ist dann Cyborg-Level erreicht. Das Cyborg-Level erreicht. Vor allem, wenn du das noch kombinierst mit dem Agent-Mode und so, ist wirklich komplett Game Over. So, du kannst einfach jeden Moment mit Gemini sprechen. Das kann alles für dich regeln, alles erledigen. Du kannst auch so stumpfe Dinge fragen wie, ja, keine Ahnung, wie war noch mal die Farbe von dem Auto, das vor meinem Auto geparkt hat, als ich vorhin den Parkplatz verlassen habe vor einer halben Stunde. Dann weiß es halt das halt einfach.
Oder in der Schule. Was hat der Lehrer die letzten 60 Minuten erzählt? Machen wir eine Zusammenfassung.
Nee, aber weißt du, worauf ich hinaus will, ist halt diese Brille, dieses System, das kann sich dann wirklich oder soll sich zumindest dann alles merken können, was es so sieht. Und du kannst alles auf alles Rückfragen stellen, was je in deinem Blickfeld war. Das ist wirklich das ultimativ Cyborg. Es ist auch ein bisschen gruselig, weil es bedeutet, dass jeder, der halt mit so einer Brille rumläuft, wird halt so ein All-Around-Scanner für Google. Also dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo Google ihre Augen und Ohren überall hat. Also das ist nicht,
quasi wie Street View in Life.
Ja, nur, also ich meine, ist jetzt nicht so, als ob Google nicht eh schon überall wäre, aber das ist halt auch nochmal Next Level. Sie haben wirklich einen Live-Einblick in alles, überall, immer. So, und die können vielen coolen Scheiß damit machen. Also die haben auch schon ein paar geile Demos gezeigt. Ich finde auch, gerade im Vergleich zu den Even Realities, die haben ja ein relativ minimalistisches Head-Up-Display, das auch nur monochrome Farben hat und ja, Text ganz gut leserlich anzeigen kann, aber darüber hinaus nicht so viel. Und diesen Prototyp von der Brille, den die jetzt auf der I.O. gezeigt haben, der war schon ein bisschen weiter. Der konnte dann ähnlich wie die Brille, die Meta gezeigt hat, dieses Project Orion oder wie das hieß, kann es wirklich in Farbe Augmented Reality Elemente in deine Umgebung tracken. Da kannst du zum Beispiel einen, der hat mit Google Maps navigiert, guckt halt auf den Boden und dann erscheint auf dem Boden eine Karte, ja, die sich live mitdreht und so. Das ist schon extrem sick. Das ist super, super cool. Und zeigt einem auch nochmal so, wo dann der Horizont für solche Produkte eigentlich ist. Aber auch hier, ich muss es echt sagen, so auf der einen Seite bin ich hyped und auf der anderen Seite macht es mir echt Angst. Es ist schon wirklich, schon krass, was für eine Macht und Verantwortung da mitschwimmt auch.
Ja, das ist crazy und deswegen muss eigentlich echt, es muss dafür einfach Regeln geben. Das ist so, so wichtig. Ich meine, also es gibt ja dann immer mehr Punkte, wo Google Daten sammeln kann.
Ja.
So. Das ist schon echt verrückt. Also ich habe das ja jetzt schon, das ist ja immer wieder dieses Beispiel, woran man merkt, wie das alles funktioniert. Keine Ahnung, man schickt irgendjemanden oder ich schicke meiner Freundin einen Link. Ich wollte für die Hühner noch ein Stück Staketenzaun. Ich habe ihnen einen Link dazu geschickt. So, und nächsten Tag wird es auf Instagram als Werbung angezeigt. So. Und da denke ich mir so, hä? Ist WhatsApp nicht end-to-end verschlüsselt? Was ist da jetzt genau los? Oder hat Instagram diese Info, weil ich das bei Google eingegeben habe? Oder wie kommt das jetzt zustande? Und wenn dann
viele Möglichkeiten. Ich meine, Gemini Live oder zumindest die neue Version, die jetzt gezeigt wird, kann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch auf deinen Bildschirm zugreifen. Also auch einfach sehen, was auf deinem Display passiert. Und ja, dann damit interagieren. Also nicht dauerhaft im Hintergrund. Also so weit sind wir, glaube ich, noch nicht an der Stelle. Aber du kannst es halt anmachen. Und solche Zugänge sind ja auch möglich.
Ja, also es ist ich frage mich, wo die den ganzen Speicher hernehmen, um diesen ganzen Kram abzuspeichern.
Von unserem AdSense-Money. Die getten sich die Hälfte und davon finden wir
schon. Aber allein, also alleine, schon,
ist nicht so profitabel.
Es müssen ja irgendwo Festplatten stehen.
Ja, klar.
In irgendeinem Server. Also wie,
du,
also
Daten,
wie viel Speicher brauchen wir in Zukunft?
Datenzentren sind die neuen Atomkraftwerke. Das sind einfach so fette Gebäude, die random irgendwo in der Gegend stehen und unsere Gesellschaft am Laufen halten. Das ist so, habe ich auch neulich einen krassen Bericht darüber gesehen, über so eine Familie, die sich so ein Grundstück im Wald gezogen hat, so wirklich im Nirgendwo, so um das Nature Life zu leben, und dann hat einfach Meta direkt nebendran so ein riesen fettes Grundstück gekauft und da ein Datenzentrum draufgehauen, das so auch so nachts mit so Flutlicht beleuchtet ist und so. Und die können jetzt in ihrem eigenen Haus nicht mehr vernünftig pennen, weil da auch mitten in der Nacht halt die fette Flutlichtanlage zum Fenster reinleuchtet und da dieses Datenzentrum am Abgehen ist. Das ist halt, ja, die werden jetzt überall hochgezogen, wo man Platz dafür findet und Cash dafür findet. Also ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren, unser ganzes restliches Leben lang wahrscheinlich, noch richtig viel mitbekommen, dass halt so Datenzentren an verschiedenen Stellen gebaut werden. Und dann so Demonstrationen, kein Datenzentrum für unsere Stadt, weg damit. Und so, keine Ahnung. Ja.
Also ja, okay. Was meinst du? Google I.O. abschließen?
Ja, können wir. Ich meine, haben wir über das neue Android eigentlich schon geredet? Nee. Aber ist es wichtig? Also.
Es sieht ein bisschen fresher aus, es sieht ein bisschen verspielter aus, buntere Farben.
Dieses Expressive Material Dingsbums Designsprache ist jetzt am Start. Alles bewegt sich ein bisschen mehr, ist organischer. Bin ich großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja auch so jemand, gehe da bei Apple immer richtig drauf ab und freue mich jetzt auch sehr auf die WWDC, dass so viele Sachen neu designt werden und ich mir dann ganz genau diese ganzen Details anschauen kann. Und so von dem, was ich gesehen habe vom neuen Android, sah schon auch sehr fresh aus. Also für sowas habe ich viel übrig. Und ich denke, da kann man auch zur Abwechslung dann einfach mal sagen, das ist wirklich nur nice. Wenn Android einfach ein bisschen hübscher wird, das ist schön unkontrovers, das ist einfach... Ja, einfach ein Win für alle.
Ja, sowas muss es doch auch mal geben. Hä?
Ja, aber zeigt irgendwo auch, dass Google viel Vertrauen in ihre eigene Plattform hat und auch in ihre eigenen Geräte und das weiter ausbauen möchte, weil ich sag mal so, dieser recht simple Look von Android war ja viele Jahre auch einfach deswegen notwendig, weil es das den Firmen leichter gemacht hat, Android immer für ihre Geräte so anzupassen, wie sie es haben wollen. Und dass sie jetzt so eine richtig krasse, deutliche, ich meine, wir hatten die Pixel jetzt eh schon seit längerem, aber sie schieben da wirklich nochmal, legen da nochmal einen drauf, geben nochmal mehr Gas, dass es noch mehr unique und noch lebendiger und noch mehr Google wird. So kann natürlich trotzdem noch jeder Hersteller seinen eigenen Skin draufklatschen. Aber ich finde, oder ich empfinde das zumindest so ein bisschen als Zeichen dafür, dass sie da für ihre eigenen Plattformen, dass sie da jetzt noch mehr Wert drin sehen. Und das zu absolut zu Recht, denn wie Julian schon gesagt hat, ne, diese ganzen AI-Fortschritte in Kombination damit eine eigene Plattform dafür zu haben, bringt Google schon in eine sehr, sehr mächtige Position, die es so eigentlich kein zweites Mal gibt in der Tech-Welt.
Ja, und vor allem fand ich das jetzt echt gut von dir analysiert, dass Google jetzt einfach nicht mehr so sehr sich um andere schert. So unter dem Motto so, ja, wir machen unser Betriebssystem jetzt so, dass auch möglichst alle anderen damit gut zurechtkommen, sondern ja, die geben jetzt schon selber Gas. Ja, und das auch zu Recht. Also ich sag das ja gerade schon, ich glaube, die haben aktuell eine wirklich gute Ausgangslage.
Na, Pixel 10 Pro Fold. Ich bin ready. Let's go.
Ja, dann dauerhaft.
Ja, mal gucken. Je nachdem, wie schön das neue iOS wird und wie offen das neue iOS auch wird. Es gibt nämlich Gerüchte, die sind jetzt wieder lauter geworden, dass iOS für alternative KIs geöffnet werden soll. Also, dass du wirklich dann standardmäßig einfach deinen Standardsprachassistenten ersetzen kannst und sagen kannst, ja, nee, gib mir einfach bitte gleich Gemini, wenn ich den Knopf drücke. Das wäre natürlich ein krasser Schritt, aber wahrscheinlich notwendig irgendwann. Also wenn das weiterhin so schleppend vorangeht mit Apple Intelligence und auch, ich meine, die ChatGPT-Integration ist eigentlich das allerbeste Beispiel dafür, in was für einer krassen Position Google ist, weil ChatGPT arbeitet jetzt schon mit Apple zusammen und hat gesagt, gut, lass uns hier ein Bündnis schließen. Wir von OpenAI haben keine Geräteplattform, ihr von Apple habt keine gute AI, also lass uns zusammenarbeiten und let's get it.
Ja. Meinst du, die haben das beim Meeting so gesagt?
Ja. Ich glaube, hinter verschlossenen Türen sind die brutal ehrlich. Ich glaube nicht, dass Tim in so einem Meeting mit Sam Altman noch sein Good Morning und it's the best we have ever created. Aber vielleicht kann er auch gar nicht anders. Vielleicht ist es schon, ist der Brainwash schon so hart, dass er nur noch so reden kann. Ja, ja. Aber wenn da eine Öffnung kommt, das wäre schon nicht schlecht. Ich glaube, es würde mir gut gefallen, aber es ist halt, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, man sieht halt an dieser Zusammenarbeit, dass es nicht dasselbe ist. Das ist jetzt auch in dem Video von mir, was jetzt hoffentlich dieses Wochenende gekommen ist. Auch ein Part, den ich dafür aufgenommen habe, wo ich mir mal angeschaut habe, wie das ist, mit ChatGPT über Siri nutzen versus ChatGPT einfach so nutzen oder Gemini auf einem Google-Gerät nutzen. Es ist immer dieser Umweg über Siri bremst aus. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass Siri aktuell keine Ahnung hat, wem sie überhaupt welche Aufgabe geben soll. Also das klang auf der WWDC letztes Jahr so verhältnismäßig simpel. Ja, die Standardsachen beantwortet Siri selber und alles, was komplizierter ist, wird an ChatGPT weitergegeben. Aber es gibt so viele Beispiele für Dinge, die Siri in der Vergangenheit selbst konnte, wo sie, wenn du sie heute fragst, aber sagt, oh, da frage ich mal ChatGPT und dann dauert es halt viel länger, weil sie sich erst überlegen muss, dass sie jetzt ChatGPT fragt, dann fragt sie ChatGPT, dann lädt es nochmal und dann gibt dir ChatGPT erst die Antwort und ChatGPT gibt dir aber eine ChatGPT-Textantwort und keine Antwort, die dich dann irgendwie noch weiter ins System verlinkt. Ja, es soll jetzt zum Beispiel eine neue Funktion von Siri soll irgendwie sein, dass man jetzt Betriebssystemeinstellungen darüber aktivieren kann. Kannst zum Beispiel dann fragen, yo Siri, mach mal automatische Helligkeit von meinem Display an. Und dann steuert es das für dich. Aber wenn du dann sowas fragst wie, ja, wo ist denn das Setting, um den Action-Button umzustellen? Dann fragt Siri ChatGPT, eine ChatGPT-Antwort kommt und es ist dann in Text beschrieben, wo du drücken musst, um zu dieser Einstellung zu kommen. Dann liest du dir das durch, dann musst du dir das merken, dann musst du genau diese Punkte andrücken, die ChatGPT dir gesagt hat und dann bist du erst in der Einstellung, weil ChatGPT natürlich nicht wie Siri selbst für dich dann die Einstellung öffnen kann. Also das sind halt lauter solche Punkte, an denen halt so eine Integration einer Drittanbieter AI bei weitem nicht so mächtig ist, wie wenn du einfach selber sowohl die Plattform als auch die AI bist. Also da ist Google schon wirklich in einer sehr krassen Position.
Ja, und ich glaube, Apple wird auch gar keine andere Wahl haben. Also außer es gibt jetzt wirklich einen schnellen Sprung bei Apple Intelligence. Aber wenn das da nicht vorangeht, haben sie keine andere Wahl, als ihr Betriebssystem zu öffnen. Weil die Nutzer wollen das nun mal machen. Und es ist ja auch keine Option für Apple, die Nutzer zu verlieren, dass sie dann sagen, okay, dann hole ich mir halt ein Android, weil da ist KI gut integriert. So, und deswegen werden sie das aus dem Grund allein schon machen müssen. Dann kommt auch EU noch und sagt so, yo, ihr müsst genauso wie bei Suchmaschinen müsst ihr das auch bei KI dem User offen halten, was er da nutzen will. So, und ich denke, deswegen ist das nur eine Frage der Zeit, dass es kommt. Ja.
Ich hoffe einfach, dass Gemini irgendwann so schlau wird, dass man dem wirklich alles sagen kann und dann auch alles bekommt, was man will. Ich habe mich nämlich heute ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, wie ich YouTube Shorts loswerde. Und es hat mich wirklich depressiv gemacht.
Wie du was wirst?
YouTube Shorts los wirst. Weil für mich, also meine persönliche Beziehung zu Kurzform-Inhalten war schon immer so ein bisschen ablehnend, sag ich mal. Ich meine, ich bin auf YouTube groß geworden, ich bin so dieses typische Langzeit-Video. Ich meine, meine Videos sind allgemein relativ lang und ich bin mir auch nicht zu schade, mal irgendwie 17 Minuten am Stück irgendwelche Mac Mini Alu-Cases auszupacken, weil es halt einfach, ich mag es halt einfach ein bisschen laid back, ein bisschen ausführlicher, ein bisschen gemütlicher. So konsumiere ich gerne Content und so erstelle ich gerne Content. Und in der Vergangenheit war es für mich relativ einfach, die Kurzform-Videorevolution zu ignorieren. Oh, da ist jetzt dieses TikTok. Oh, das ist jetzt so groß. Und oh, die ganzen Jugendlichen brennen sich da ihr Hirn weg, weil sie da 2 Stunden am Tag doomscrollen und danach nichts mehr wissen, was sie gesehen haben. Nee, klingt für mich nicht geil, will ich nicht mitmachen, installiere ich die App nicht, Problem gelöst. Ja, so war es am Anfang. Und dann kam ja relativ schnell auch Reels bei Instagram rein. Was war die Konsequenz für mich daraus? Ich habe aufgehört, Instagram zu benutzen. Also ich war wirklich, wenn du meine Instagram, tägliche Nutzerzeit von Instagram von jetzt mit vor 3 Jahren vergleichst, ist es so krass anders. Also ich habe wirklich einfach der Fakt, dass dir Instagram konstant Reels reinspielt, hat mich so genervt, dass ich einfach die ganze Plattform aus meinem Leben verbannt habe. Weil ich das nicht. Das Problem mit diesen Kurzformsachen ist halt nämlich, es ist halt komplettes Kokain. Es macht dich direkt abhängig. Und es ist auch, also ich frag mich, ob es wirklich Leute gibt, die es schaffen, da drüber zu stehen, aber die Art und Weise, wie dieser Kurzform-Content funktioniert, ist so hart auf die Art und Weise, wie unsere Gehirne funktionieren, gepolt, dass du wirklich, du machst es auf, du siehst irgendwas Interessantes und du bleibst einfach hängen. Und deswegen, ich will das nicht, weil ich hasse dieses Gefühl, wenn du 10, 15 Minuten da irgendwelche Sachen durchgeswiped hast, dass du danach realisierst, wie viel Zeit du gerade verschwendet hast. Und ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Ich möchte meine Lebenszeit genießen und ich möchte diese Dinge, die mich so süchtig und abhängig machen, möchte ich so gut es geht vermeiden auf meinen Handys. Deswegen TikTok ignoriert, deswegen Instagram aufgehört zu benutzen, aber YouTube Shorts werden gefühlt Woche für Woche immer aggressiver auf YouTube ausgespielt und ich hasse es in meinem Homefeed auf der Homepage, so wenn du über einen Computer, über einen Browser drauf gehst, überall hast du diese verdammten Shorts und ich habe einfach nicht die mentale Kraft, ein spannend aussehendes YouTube-Shorts-Thumbnail, das dann da in der Ecke aufploppt, zu ignorieren. Wenn es mich irgendwie auch nur ansatzweise interessiert, passiert es so schnell, dass man sich denkt, ah ja, da klicke ich kurz drauf und schon sind wieder 5 Minuten weg. Und
ja, 5 Minuten wären noch gut.
Ja, aber das Ding ist, dass ich dann halt wirklich heute an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich versuche jetzt rauszufinden, was für Möglichkeiten es gibt, YouTube Shorts zu deaktivieren. Und das Ding ist, YouTube gibt dir keine Möglichkeit dafür. Das mächtigste Tool, was du als User noch in der Hand hast, um dich gegen diesen Kokain-Content zu wehren, ist, dass du auf diese 3 Punkte drückst und dann steht da, ja, weniger Shorts im Feed anzeigen. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe jeden Tag immer, die Shorts wurden angezeigt, du drückst drauf, sagst, ich will weniger davon sehen. Ich will weniger davon sehen. Und dann wird es erst einen Moment weniger, aber es braucht einen schwachen Moment, in dem du dann doch wieder irgendeinen Short anklickst, dass YouTube sagt, geil, wir haben ihn wieder zurück. mach die Tore auf, jetzt wieder 300 Shorts in den Feed rein, bam, bam, bam. Und dann kannst du wieder von vorne anfangen. Es ist wirklich so eine Sisyphus-Arbeit, ständig diese Shorts auszublenden und YouTube zu erzählen, nein, interessiert mich nicht, weniger Shorts anzeigen. Sie kommen immer zurück. Und du kannst sie nicht permanent deaktivieren. Für Browser gibt's so ein paar Erweiterungen, so auf dem Desktop, die YouTube Shorts von der Plattform bannen. Das kann man sich installieren. Da probiere ich mich gerade ein bisschen durch. Wenn ihr eine Browser-Erweiterung kennt dafür, die besonders gut ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann probiere ich die gerne auch aus. Aber das Ding ist, auf dem Desktop habe ich das Problem nicht mal ansatzweise so doll wie auf Mobile. Weil wenn ich am Rechner hänge, dann habe ich meistens eh irgendwas zu tun. Dann schneide ich gerade ein Video, dann bin ich, weißt du, da habe ich was zu tun. Wenn ich mein Handy in der Hand habe, das ist halt häufiger in den Situationen, wo man jetzt nicht irgendwie gerade hart im Stress ist oder so. Und wenn du dann da reinslippst in diese YouTube-Shorts, das ist halt mega, mega nervig. Und keine Ahnung. Ich hasse es total, weil ich YouTube über alles liebe. Ich liebe Langform-Videos und es gibt so viel geilen Content, auch heutzutage noch, den ich mir gerne auf YouTube anschaue. Aber ich hasse es, dass Google, ja, da uns einfach so ein bisschen Meth in den Algorithmus mit reinmixen muss. Was wollen die eigentlich von mir noch? So, ich verstehe, dass man irgendwie so als Plattform das Ziel hat, die Nutzer so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Aber ich bin bereits YouTube-Premium-Abonnent. Mehr als ich aktuell im Monat für YouTube zahle, kann man überhaupt gar nicht für YouTube zahlen. So oder so, die können gar nicht mehr Geld an mir verdienen. Ganz im Gegenteil, ich mache ja sogar noch Videos für YouTube, an denen die dann mitverdienen, an den ganzen Werbeeinnahmen. So, ich bringe Google richtig viel Geld ein und die geben mir trotzdem nicht die Freiheit zu sagen, nein, diesen Drogen-Content möchte ich nicht in mein Gehirn lassen. Dieses Hirnhacking möchte ich nicht in meinem Alltag. Kann ich YouTube nicht sagen. YouTube sagt, ey, Kollege, wenn du unsere Plattform nutzen willst, so der die ein oder andere Doomscrawling-Session am Tag, die muss schon auch dabei sein. Die gibt's entweder mit oder gar nicht. Das ist unser Angebot aktuell. Und ich hasse es zu Tode. Ich hasse es total. Ich würde es am liebsten einfach deaktivieren und nur Videos gucken, die länger sind als 10 Minuten.
Ah, naja. Ich kann es 100%. Also ich wollte dich aussprechen lassen, aber ich kann es 100% nachvollziehen. Weil bei mir ist es genauso. Instagram ist kein Problem, TikTok ist kein Problem, YouTube Shorts ist das Problem. So, das ist es einfach bei mir. Und also ich glaube, es geht uns wirklich exakt gleich. Weil bei YouTube, es gibt immer diesen Moment, auch gerne mal auf dem Klo oder sonst wo, wo du einfach mal kurz dein Handy in die Hand nimmst und guckst, oh, was gibt's denn für neue YouTube-Videos? Es wird dir dieses eine Thumbnail angezeigt, was ein YouTube Short ist und dann swipe, 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 swipe. Ja. Ja, und du bist dann, es ist ja auch nicht gut, so lange auf Klo zu sitzen, ne? Also es ist gesundheitlich, greift es mich an. So ist es.
Ja, und was mich noch on top dazu nervt, ist, dass jetzt auch dieser ganze First-Trap-Content auf YouTube immer schlimmer wird in den YouTube-Shorts. Von diesen ganzen OnlyFans-Models, die halt irgendwie auf der Suche nach neuen Abonnenten sind. Und das ist halt, also dass YouTube da nichts dagegen macht, den Algorithmus anzupassen. Das zeigt halt so sehr den Charakter irgendwie von Google, wie die da mittlerweile rangehen. Die denken sich einfach nur, ey, was auch immer geklickt wird, was auch immer die Leute auf der Plattform hält, ist uns scheißegal, lass es uns vom Algorithmus pushen. Und dann hast du halt irgendwie diese ganzen OnlyFans-Models, die irgendwie da mit ihren Brüsten wackeln und irgendeinen dummen Alltagsscheiß machen. Und du musst es nicht mal gezielt anklicken. Es reicht, dass mir irgendein YouTube-Short angezeigt wird für irgendein Apple-Thema oder so, was mich interessiert. Dann klicke ich da kurz drauf, swipe 1 weiter, sind da auf einmal wieder Brüste am Start. So, und keine Ahnung. Es nervt mich einfach des Todes, weil ich so richtig das Gefühl habe, dass Google meine Aufmerksamkeit und auch meine freie Entscheidung darüber, was ich anschauen will, so gar nicht mehr respektiert. Sondern es ist einfach nur so, ey, hier lauf mal bitte im Hamsterrad, klick mal bitte alle Sachen an, die wir dir hier ausspielen, danke, ciao. So, und das nervt mich richtig hart. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn das die Attitüde ist, mit der Google auch diese ganzen AI-Funktionen voranbringt, dass es dann wirklich sehr bald sehr übergriffig werden wird. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. I don't like it.
Ja, kann ich verstehen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, den gefällt der Erfolg halt einfach gerade gut, weil ich glaube, YouTube Shorts läuft einfach gut. Mhm. Und ist halt die Frage, ob die dafür was sacrificen, also ob die irgendwas opfern dafür. Ne?
Ja, wo soll man denn hin? Wo ist denn die Alternative? Ist halt das Monopol. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich
YouTube nicht mehr. Die einzige Alternative sind halt irgendwelche Mediatheken oder Netflix und Co.
Aber da kriege ich überhaupt nicht das, was ich will. Also ich will natürlich auch cool produzierten Content anschauen, super gerne. Sowas wie Severance durchzuschauen hat mir extrem viel gegeben. Das hat künstlerischen, krassen Mehrwert, es ist spannend, es ist geiles Entertainment. Aber ich bin auf YouTube nicht nur für Entertainment. Ich bin bei YouTube hauptsächlich, um Meinungen von echten Menschen zu echten Themen zu hören. Das ist das, was mich am allermeisten interessiert. Und dafür war die Plattform jahrelang richtig, richtig gut. Nur jetzt habe ich halt echt das Gefühl, dass zwischen den ganzen Meinungen, die ich hören möchte, zwischendrin halt auch mal Titten und ein AI-generiertes Video, wie eine Yacht in die nächste Yacht reincrasht und 80% der Leute in den Kommentaren so, oh krass, wo ist das passiert? Und die restlichen 20% so, ey, checkst du nicht, es ist AI-generiert. Ja. Es ist so viel Slop einfach, der da dazwischen reingematscht wird und es versalzt so ein bisschen die Suppe.
Ja. Okay. Lass uns jetzt doch einmal über, also was ist das für ein KI-Podcast? Ich wollte gerade sagen, lass uns mal ein anderes Thema anreißen, aber jetzt kauft OpenAI einfach Johnny Ive und es ist auch KI. Weil
ja, Johnny Julia, Ive, lass mal zurück zur AI kommen.
Fico. Fico!
Ja.
Ja. 6,5 Milliarden US-Dollar wurden gezahlt von
OpenAI. Payday für Johnny Ive. Nicht, dass er vorher nicht schon reich war, aber ja.
Reich ist ja auch eine Auslegungssache, ne? Also
ist immer eine Frage der Perspektive.
Ganz genau. Sir Johnny Ive übrigens.
Genau. Exactly.
Also darf ja. Er wohl nicht den Sir weglassen.
Was ich bei der ganzen Sache jetzt nicht so ganz verstanden habe, also die haben jetzt eine neue Firma, die heißt IO. Das ist die Firma von Johnny Ive, aber Teil dieser Kooperation, die 6,5 Milliarden Dollar gekostet hat, aber es ist nicht Lawfrom. Also die Designfirma von Johnny Ive ist immer noch independent oder dürfen die nur independent Projekte machen, aber gehören jetzt eigentlich schon OpenAI? Das ist alles so ein bisschen für, weil alles, was ich sehe, ist, dass sie halt IO für 6,5 Milliarden gekauft haben. Aber IO hat meines Wissens nach nicht viel gemacht, bevor die jetzt halt OpenAI geworden sind. Naja, wie dem auch sei, Johnny Ive macht jetzt Design für OpenAI und damit ist nicht nur Software-Design gemeint. Das hat man ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass Johnny Ive so Airbnb-Website und so redesigned hat und da wirklich viel rausgeholt hat aus dem Ding. Das wird jetzt wahrscheinlich bei OpenAI auch der Fall sein, dass so ChatGPT-Oberfläche und so ein Kram, dass da Johnny Ive viel für designt. Was natürlich auch geil ist für die Zusammenarbeit zwischen OpenAI und Apple, weil die Designsprache dann natürlich zusammenpassen wird, weil viel von Apples Design ja nach wie vor auf den Grundprinzipien basiert, die Johnny Ive in der Firma etabliert hat. Aber was ich viel spannender finde eigentlich noch, ist, dass sie auch gesagt haben, dass sie an gemeinsamen Geräten arbeiten. Also quasi AI-Pin 2.0, Fragezeichen.
Ja, genau. Also sowas war schon länger in der Gerüchteküche. Das ist halt da ein Projekt von Johnny Ive von OpenAI und ich glaube, da sind noch ein paar andere dabei, geben soll. Und dass da an einem futuristischen Gerät gearbeitet wird, was die Welt für immer verändern wird. Ne? Also, und das hat uns auch sehr an Humane erinnert. Und vielleicht schaffen sie es ja, das in Geil zu entwickeln. Kann ja sein. Also ich meine, die Idee von Humane war ja an sich nicht verkehrt. Es war halt nur nicht gut umgesetzt. Also ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch sowas kommt. Und dass sie sich auch dafür mit Jony Ive zusammengetan haben, weil er ja auch Hardware eben sehr gut designen kann.
Ja, und ich glaube, der große Vorteil in dem Kontext ist halt, dass sie nicht so unter Zeitdruck stehen wie Humane. Bei Humane war halt klar, so sobald bekannt geworden ist, woran die entwickeln und riesiger AI-Hype, auch an der Börse und so Vorbestellungen, bla, dies, das. Die standen schnell unter Druck, überhaupt ein Produkt rauszubringen, um halt als Firma irgendwie Bestand haben zu können. Und OpenAI hat aber viele bekannte und erfolgreiche Produkte und ist deswegen nicht so in Zugzwang, ein eventuelles AI-Pin-mäßiges Gerät möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Sondern die können sich jetzt auch 1, 2, 3 Jahre irgendwie mit Jony Ive Zeit lassen und das Ding wirklich zu Ende entwickeln und dann mit einem Banger um die Ecke kommen. Also da ist schon viel Potenzial hinter.
Also ich glaube auch tatsächlich, dass es bei dieser Akquisition mehr um Hardware geht als um Software. Weil die Firma heißt ja auch IO Products. Das ist der Firmenname. Und ich habe jetzt auch in Artikeln gelesen, dass Jony Ive Hardware designen soll für OpenAI. Also von daher,
Roboter?
Ich glaube irgendwie echt stark an sowas Humane-mäßiges. Ob es dann genauso aussieht, keine Ahnung. Aber ich meine, was ist denn das, was OpenAI hat? Ja, wirklich diese Interaktion. Und IO steht doch auch für Input-Output. Ja. Oder? IO Products.
Ja.
Also ich würde sagen, muss wirklich irgendein Gerät sein, wo du noch besser mit OpenAI, mit ChatGPT kommunizieren kannst.
Ja.
Also vielleicht wird's auch eine Brille, maybe. Könnte ich mir auch vorstellen. Oder halt ein anderes Wearable. Aber irgendwie, also ich glaube so.
Aber bei der Brille haben wir halt wieder, schau mal, eine Brille würde eigentlich passen. Ich meine, Meta hat ihre Brille, Google hat ihr Android XR-Plattform, was sie jetzt angekündigt haben. Da wird OpenAI auch eine Brille haben wollen, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Aber dann ist da natürlich wieder die Frage, ja, wo greifen die dann rein? Wo ziehen die ihre Plattform her? Da ist ja eigentlich besonders die Zusammenarbeit mit Apple wieder naheliegend. Dass man dann sagt, ey, komm, dass sie da irgendwie auch leichter irgendwie aufs iPhone und die dort vorhandene Rechenpower und Internetverbindung und sowas zugreifen können, um das alles einfach schneller zu machen. Weil was war das größte Problem von so einem Gerät wie ein AI-Pin? So fucking langsam. Du fragst irgendwas die AI und die antwortet dir 2 Minuten später aber in falsch. Das ist halt genau das, was du verhindern möchtest. Und desto tiefer du auch mit einem Smartphone integrieren kannst mit deiner Brille, desto leichter lassen sich solche Probleme umgehen. We will see. Das sind alles noch ganz wilde Spekulationen gerade.
Ah, die haben sie auch einfach komplett gekauft, ne?
Die IO?
Mhm.
Ja, so wie ich das verstanden habe, schon. Ja.
Also es sind einfach 55 Mitarbeiter und die wurden für 6,5 Milliarden Euro gekauft. Überleg dir mal, 55 Mitarbeiter, 6,5 Milliarden US-Dollar. Also was das für ein Cash pro Person ist, also gerade bei so einer
Sag
Firma,
doch, die, Payday.
Also das ist ja wirklich krank. Also es gibt ja andere teure Akquisitionen, aber das sind dann tausende Mitarbeiter oder so mit dabei.
Jony Ive kann endlich in Rente. Jetzt hat er es geschafft.
Wild, wirklich. Also, es scheint ja wirklich so zu sein, dass diese Akquisition hauptsächlich darum geht, Leute ins Boot zu holen, die gut darin sind, etwas zu designen beziehungsweise zu entwickeln. Das heißt, es geht ja schon um die Mitarbeiter. Und die zahlen halt literally für 55 Mitarbeiter 6,5 Milliarden US-Dollar.
Ja. Ja, und für den Jony Ive Swag.
Ja, der und Swag für Jony Ive gratis. Jony Ive ist dann vielleicht die Hälfte der Milliarde. 3 Milliarden oder so für Jony Ive. Das ist trotzdem noch krass, Bro-Pop.
So, Jony Ive kriegt 6 Milliarden, 0,5 Milliarden für die anderen 54 Mitarbeiter. Oh man. Ja, ja, so ein Ding.
Also wilde Geschichte. Ich bin mal gespannt. Also das ist jetzt ja, ich glaube, die machen jetzt auch gerade extra noch so ein bisschen einen auf mystisch.
Mhm.
Es wird ja jetzt noch nicht genau gesagt, was da jetzt abgeht. Mhm. Damit man sich im Podcast natürlich das Maul darüber zerreißen kann.
Das dauert noch, ist meine Prediction.
Ja. Deswegen. Ja, aber die haben natürlich echt keinen Zeitdruck, so wie bei Humane war es ja echt so, komm, wir brauchen jetzt Cash, so, die hatten irgendwelche Investoren im Nacken und pipapo, oh ja. Da sind wir wieder.
Währenddessen OpenAI haut das Investor-Money raus, like it's nobody's business, aber es ist halt Johnnys Business und das wird dann eingepackt.
Ja.
So, Kommentarskis, oder? Lassen wir mal die KI-Sachen hinter uns.
Ja, bitte. Erster Kommentar, KI-Frage.
Ja, aber vielleicht passend zu dem YouTube-Rage, den ich gerade hatte. Kleines Was-wäre-wenn-Szenario von Nico. Was wäre, wenn Videos nicht auf der Plattform selbst wie YouTube hochgeladen werden, sondern wie bei Podcasts bei einem Host eurer Wahl, in Klammern Wettbewerb, auf die dann wie bei Podcasts alle möglichen Plattformen zugreifen würden. So wäre die Monopolstellung von YouTube nicht mehr gegeben. Spotify entwickelt sich ja gerade in Richtung YouTube 2.0.
Ja.
Na.
Ich weiß ja nicht. Ich stelle es mir ultra kompliziert vor und nicht wirklich userfreundlich.
Ja, der Mehrwert von YouTube besteht ja nicht darin, dass es generell eine Möglichkeit ist, sein Video hochzuladen und es dann online verfügbar zu haben, sondern der große Mehrwert von YouTube ist ja eben, dass es dir automatisiert Zuschauer zuspielt. Also deine Aufgabe als YouTuber ist eigentlich nur, mach guten Content, der die Leute interessiert, den sie sich auch langfristig angucken wollen und dann funktioniert der Rest von alleine. Ja, kriegst sogar schon so über Google AdSense so eine Basic-Werbe... Junge. Guten Morgen. So eine Basic-Auszahlung schon mal, dass du schon ein bisschen Gewinn machen kannst mit den Sachen oder zumindest deine Kosten für die Videoproduktion tragen kannst und so. Dadurch hat sich auf YouTube halt ein riesiges Ökosystem entwickelt, dass du halt in so einem Szenario sehr spreizen würdest. Weil selbst wenn du dann sagen würdest, ja gut, ich lade mein Video hier hoch und dann wird es überall gehostet, hast du halt noch einen riesigen Kladderadatsch dranhängen. Da hast du ein paar Kommentare hier, ein paar Kommentare da. Bei dem einen, auf der einen Plattform wird dein Video so bewertet, auf der anderen Plattform wieder anders. Auf der einen Plattform zieht der Algorithmus richtig und geht ab und auf der anderen Plattform wieder gar nicht. Du musst auch irgendwie den Content so optimieren, dass er irgendwie auf allen Plattformen gleichermaßen funktioniert. Also ich sehe schon Potenzial. Ich möchte es gar nicht komplett schlecht reden. So, ich würde mich auch freuen, weil, wie ihr vorhin schon gehört habt, ich hasse es so ein bisschen von YouTube abhängig.
Hey, dann würde es eine Plattform ohne Shorts geben. Das wär doch dann geil.
Ja.
Ja. Aber ja, ich glaube, dass es halt auch... ich meine, ne, das ist ja nun mal die Wahrheit, die auch dazugehört. Man muss ja auch jetzt irgendwie mit seinen YouTube-Videos auch Geld verdienen, weil da mittlerweile Teams hinterstecken, wo Löhne bezahlt werden müssen und so weiter. Oder wie wir so schön sagen, pipapo. also da steckt ja noch viel pipapo dahinter. Und ich glaube, dass das super schwierig ist, wenn es halt so viele unterschiedliche Plattformen sind. Weil der Großteil der Einnahmen sind ja nun mal irgendwelche Kooperationen mit Firmen. Und die wollen natürlich irgendwo sehen, okay, wie läuft denn der Content? Und wenn es jetzt irgendwie 5 Plattformen geben würde, müsste man denen immer so aufzeigen, jo, auf der Plattform haben wir so viele Aufrufe, auf der Plattform haben wir dann nochmal so viele Aufrufe, hier haben wir dann nochmal so viele Aufrufe und deswegen können wir zusammen mit so und so viel Aufrufen rechnen. Stelle ich mir kompliziert vor. Und ja, dementsprechend ist es schon, glaube ich, auch, was die Monetarisierung angeht, ein bisschen klarer. Zumindest was solche Kooperationen angeht.
Ja. Also der Gedanke ist nett, aber ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die viel einfacher sind, wenn es alles einfach eine Plattform ist. Aber ja, vielleicht, maybe. Er hat ja auch nochmal Spotify ganz explizit angesprochen. Da kann man ja auch wohl Videos hochladen. Aber schau mal, da geht's schon los. Ja, wir haben ja nicht mal Crewcast als Videopodcast bei Spotify. Tja, könnte man sich vielleicht mal drum kümmern. Aber da geht's halt los, ne? Du musst dich halt kümmern. Es ist schon wieder ein weiterer Schritt, der irgendwie gemacht werden muss.
Ja, ja, es wäre eigentlich ein No-Brainer, aber man müsste sich halt kümmern.
So, stattdessen ziehen wir alle, die den Crewcast als Video sehen wollen, auf YouTube, nur damit
ich nebendran
den Short, den Short angezeigt wird und die dann stattdessen Shorts gucken. Ja, so. DKGG1IO hat kommentiert, macht das, was Nintendo macht, nicht besser, aber ich glaube, dass die neue End-User License Agreement nicht in der EU gilt, also hier die Switch einem wirklich gehört. Habe ich auch nochmal überprüft, das war richtig verstanden, einfach mal noch eine Klarstellung zu dem Thema letzte Woche, wo wir meinten, Nintendo hat das Recht oder nimmt sich das Recht raus, Switches zu bricken, wenn mit denen nicht gemacht wird, was Nintendo möchte, also wenn man die modifiziert oder sonstiges tut, aber ist richtig, in der EU wird das nicht der Fall sein, Gott sei Dank, aber ich unterschreibe auch den ersten Teil des Satzes, macht das, was Nintendo macht, nicht besser, weil es bedeutet im Endeffekt nur, Nintendo würde es in der EU eigentlich auch gerne so handhaben, dürfen sie aber nicht.
Ja, manchmal ist doch die EU wirklich eine gute Sache. Obwohl ja. Meistens eigentlich, ne? Aber also.
Ja, ich muss auch sagen, natürlich gibt's an allem so positive und negative Aspekte, aber alles in allem bin ich schon EU-Befürworter in vielerlei Hinsicht.
Ja. Du, mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen. Kennst du diese Shorts und TikToks, wo so zwei Sachen gleichzeitig eingeblendet wird?
Also of course,
es,
ja.
Es oben gibt das irgendwie Subway so eine Surfer Story Gameplay und dann irgendjemand, der irgendwie so ein Game einfach nur spielt.
Ja, ja.
Ne, dass dein Kopf einfach komplett gefickt wird. So, ne?
Ja, ja.
Das ist, warum gibt es nicht bei YouTube einfach bald die Funktion, dass du deine Longs und Shorts einfach gleichzeitig gucken kannst? Dann kannst du Crewcast hören und dabei noch durch Shorts gucken. So, wie wär's?
Ich glaube, das machen so oder so schon einige Leute.
Wie soll das? So. Also ja, mit so Second Screen, ja, okay.
Ja, ja.
Das war also so auf dem Handy, so beides so, gleichzeitig so und so bubbelt.
Ja, das ist ja sowieso auch schon, wie viele Leute gucken so Netflix und hängen nebenbei am Handy auf dem Sofa. Das sehe ich so oft. So, ich bin da selber nicht ganz so drauf hängen geblieben, aber gibt schon viele Leute, bei denen das so das Standardprozedere ist. Serie an, parallel an Handy hängen.
Ja, also das spricht dann aber nicht für die Serie.
Naja, vielleicht ist man auch heutzutage einfach nicht mehr so bereit, den Sachen die Aufmerksamkeit zu geben, die sie brauchen. Also gerade, ich finde, vor allem die besten Serien und Filme sind oft die, wo es richtig reingeht. Und wenn du dir zum Beispiel Inception als Film anschaust und schon in den ersten 10 Minuten anfängst, nebenbei Reels zu gucken, dann guckst du halt nach 10 Minuten wieder auf den Bildschirm und denkst dir, lol, ich check ja gar nichts mehr. Ah, es ist irgendwie ein bisschen lost, der Film. Aber du checkst ihn halt nur, wenn du dem auch wirklich deine volle Aufmerksamkeit schenkst.
Ja,
und dann gettest du auch, wie gut es eigentlich ist.
Ja.
Naja, gut. Letzter Kommentar. Sebastian hat geschrieben, Apple hatte wahrscheinlich ursprünglich vor, CarPlay 2.0 als 100% Nachfolger vom CarPlay der ersten Generation auf den Markt zu bringen. Je nachdem, wie viele Displays das Auto hat, dann eben auf 1, 2 oder 3 Displays. Apple kassiert nach meinen Infos jedoch teuer bei den Autofirmen ab, indem sie den Herstellern Lizenzen fürs SDK verkaufen. Abhängig von den Stückzahlen der Fahrzeuge. Wenig überraschend, dass einige Hersteller davon wenig begeistert sind, vor allem diejenigen, die intern viel in die Entwicklung ihrer eigenen Interfaces investieren und hohe Produktionszahlen haben. Apple rudert hier gerade meiner Meinung nach geschickt zurück und gleichzeitig vor. Sie geben CarPlay 2.0 einen neuen Namen, damit sie das alte Einscreen CarPlay weiterhin parallel zur Verfügung stellen, auch bei Fahrzeugen mit 3 Displays, was so von Apple eigentlich nicht geplant war. Ohne ihr Gesicht zu verlieren und kitzeln mit dem neuen Namen gleichzeitig die ablehnenden Hersteller nach dem Motto: Was denken eure Kunden wohl von euch, wenn sie es euch nicht wert sind, dass ihr ihnen CarPlay Ultra bereitstellt? Also das ist wirklich so, ja, schau mal, das Auto hat nur das normale CarPlay, nicht mal CarPlay Ultra, voll lame. Und es baut dann so ein bisschen den Druck auf. Ja, es ist ein geil, smarter Kommentar, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Ja, das ist echt so. Gibt es denn dann bei CarPlay Ultra irgendwie einen Unterschied bei den Gebühren von der SDK? Dass man irgendwie so sagt, ja, da greift Apple ja noch tiefer irgendwie in das Fahrzeug ein, dass es dann günstiger ist dafür, oder ist es dann sogar teurer? Keine Ahnung, das wäre mal interessant, auf jeden Fall.
I don't know. Ja, aber es ist auf jeden Fall. Aber es ist klar, dass viele Hersteller diese Implementierung von CarPlay über mehrere Bildschirme so ein bisschen ablehnen oder zumindest nicht mit ganz offenen Armen empfangen. Und da ist es natürlich.
Ja, es ist natürlich der Move, man kann das weiterhin so machen, wie es bisher ist. Aber ja, es ist schon clever. Und gleichzeitig fühlt man sich dann als Käufer von so einem Auto vielleicht so ein bisschen so, ja, das hat nicht mal das. Mhm. Ja. Aber man kann auch schon mal die einsammeln, die bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen.
Mhm. Yes. Uff. Oh, ich fühle mich ein bisschen gerädert.
Dann machen wir den Sack zu. Ich muss sagen, ich fand's heute cool. Also, ja. Es war doch ein geiler Podcast. Ja. Ich finde häufig dieses KI-Thema so ein bisschen monoton und ja, so redernd, wie du jetzt sagst, aber ich fand, es war jetzt eigentlich, also es ging mir zumindest so, ich fand es interessant.
Ja, ja, aber es ist irgendwie krass. Ich weiß nicht, ob ich mich verändert habe oder ob die Tech-Welt sich verändert hat oder beides gleichzeitig. Wahrscheinlich beides gleichzeitig, aber ich glaube vor allem auch die Tech-Welt hat sich sehr verändert. Das ist so, also wenn ich zurückdenke, so 5 Jahre zurück oder sogar noch weiter zurück, wie man die meisten Tech-Events wahrgenommen hat. Man war so richtig hungrig nach neuen Funktionen, neuen Möglichkeiten, neuen Geräten. Und alles, was gezeigt wurde, war irgendwie so, oh, okay, ist es geil, ist es nicht geil, was geht ab, bla bla bla. Und mittlerweile ist es einfach so, Google stellt krasse neue AI-Features vor. Man stellt sich parallel konstant die Frage, ob das überhaupt gut ist für unsere Welt und unseren Planeten, wenn diese ganzen Sachen kommen und existieren. Und alles hat so einen bitteren Beigeschmack. Apple währenddessen tritt auch in ein Fettnäpfchen nach dem nächsten. Ist zwar an der AI-Front nicht so wild dabei, aber bringt dann wieder irgendwelche fragwürdigen Geräte oder irgendwelche AirPods Max ohne Klinkenkabel und mit altem Chip oder sonst irgendeinen Käse, wo du dir denkst, muss das jetzt sein? So, wo ist das Excitement hin? Ich will mich wieder über irgendwas einfach richtig freuen. Die Switch kommt, hat viele geile Aspekte, ist aber arschteuer und Nintendo erlaubt sich auch viele asoziale Moves. Es ist alles immer so, oh, guck mal, was Geiles kommt, aber what happened? Wann können wir das aber endlich mal wieder weglassen?
Ja, das stimmt. Also es ist, also bei vielen Dingen ist das aktuell so. Aber vielleicht ist es auch einfach eine Sache des Älterwerdens.
Ja. Obwohl, Mähroboter, würdest du sagen, ist auch einfach, wird einfach besser jedes Jahr. Oder gibt es da auch irgendwas, wo du sagst, oh, das gefällt dir gar nicht, die Entwicklung?
Also man kann natürlich über diese Entwicklung, also dass da überall eine Kamera eingebaut wird, kann man natürlich auch kritisch sich Gedanken machen, so yo, ne, du kannst wirklich im Garten jeden, also alles wird da genau festgehalten auf Kamera. Ja. Aber die Technik
gibt's schon einen Rasenmäher-Roboter, bei dem man ein Abo abschließen muss, damit er den Rasen mäht?
Nein.
Gott sei Dank.
Aber bei Memotion gibt es wahrscheinlich ab nächstem Jahr ein Abo dafür, dass du den Rasenmäherroboter ohne so eine RTK-Antenne nutzen kannst.
Geil.
Und dann kann der sich mit, das nennt sich iNavi-Service, kann der sich halt das Signal dieser Referenzstation halt selber errechnen. Also das brauche dann halt nicht mehr.
Ja. Alter, das erinnert mich jetzt gerade, ich muss einfach nochmal ansprechen, das ist zwar eigentlich nicht so das unser Thema, sage ich mal, aber Aids Deep hat ja diesen, die machen diese klimatisierten Bettmatratzen, die haben auch ein neues Modell rausgehauen, den Aids Deep Pod 5. Und es ist auch einfach so, es ist einfach eine Matratze, die 5.000 Euro kostet oder ein Matratzenüberzug für 5.000 Euro. Und wenn du den dann benutzen willst, musst du halt im Monat einfach nochmal zusätzlich bezahlen. Einfach 25 Euro im Monat. Das ist einfach so, ja, basically. Oh, es gibt noch ein Elite-Abo für 33 Euro im Monat. Dann kannst du jede Nacht 1 Euro für deine 5.000 Euro Matratze ausgeben, um auf ihr zu schlafen. What happened to this planet, to this world? Alles ist broken.
Das ist, ich finde das halt bei Hardware sowieso so weird, wenn du irgendwie für Hardware ein Abo zahlen musst. Also, keine Ahnung, bei Software versteht man es ja irgendwie, dass es immer weiter
geupgradet wird. Es ist ja auch Software, also es ist ja diese Matratze macht ja dann irgendwie auch so Körperanalyse und Kram. Also da ist ja schon Software bei. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so, das Produkt ist an sich schon so arschteuer. Und dann kostet es halt nochmal zusätzlich im Monat. Das ist einfach aua. Ja. Da erstmal Sitzheizung für meinen BMW abonnieren. In dem Sinne. Ja. Macht's gut, Leute. Nächste Woche sind wir am Start, oder? Sind wir.
Logo.
Echt? Ey, und weißt du, was ich gerade sehe? Übernächste Crewcast-Aufnahme ist am Tag der Switch 2-Veröffentlichung. Geil! Nur noch 2 Wochen. Wir kommen der Sache immer näher. Das fühlt sich wirklich, es fühlt sich so ewig an, dass wir auf diese Konsole warten. Bald ist sie da. Geil.
Oh, darf ich noch was sagen?
Klar.
Aber dann machen wir ganz schnell Schluss, ja? Das wird jetzt nicht noch, das wird jetzt nicht noch kommentiert.
Ich sag, ich verabschiede mich schon davor, okay? Okay, ciao, also, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss,
ciao.
Leute. Haut rein. Ich habe meine Switch bestellt. Ciao, ciao.
Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bear and a fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.